Meine Lieben, wir haben das letzte Mal.
Unser Werk ist noch da.
Ja, das ist noch da. Das können wir nämlich noch ein bisschen ausfeilen. Also wir haben uns das letzte Mal mit sehr umfangreichen Dingen eigentlich beschäftigt, also mit der ganzen Weltentwicklung, so wie sie Steiner sieht, dass also unserer Erdentwicklung, von der die Genesis eigentlich handelt, dass der noch Entwicklungsstufen vorangegangen sind. Also er nennt es manchmal so planetarische Entwicklungsstufen oder wie auch immer. Also im Grundsatz das ganze eigene Kosmen, die vorangegangen sind unserer Erde. Weil jeweils, wenn so eine Entwicklung fertig ist, die hat also Aufsteigeentwicklung, es beginnt Schöpfung aus dem Nichts, wenn man so will, das heißt aus der Schöpfungsquelle unmittelbar, dann kommt als nächstes etwas Seelisches heraus, also eine Art Seelenwelt, die zuerst entsteht, die verdichtet sich dann weiter zu was Ätherischem und dann erst zu was Physischem. Also es geht stufenweise, die physische Stufe ist dann immer die dichteste Stufe, wobei das bei dem alten Saturn aber als dichtestes Physisches nur das Wärmeelement ist. Also das heißt nicht einmal nur sowas wie Luft oder schon gar nicht wie Wasser oder so, sondern Wärme. Und Wärme, die halt, also die zwei Seiten eben hat, ätherische Wärme, physische Wärme, man könnte sagen Strahlungswärme, wenn man so will.
Nimmst du auf?
Ich nehme auf, ja. Ja, ich habe sie eingeschaltet. Und der dichteste Zustand ist also dann, wo wirklich physische Wärme vorhanden ist, da werden also dann auch physische Wärmeleiber gebildet, letztlich, wenn man so will. Das heißt, auf der Stufe wird im Wärmeelement bereits die allererste feine Vorstufe von dem auch gebildet, was unser physischer Leib später wird. Also das heißt, wir haben das heute auch noch in uns, es lebt in gewisser Weise in unserer Blutwärme auch drinnen. Und die halt immer um die 37 Grad bei uns jetzt herum pendelt und wo auch ein ständiger Übergang ist von ätherischer Wärme in physische und umgekehrt. Das ist das, also bei Wasser ist so genial, dass es da gerade einen Umwandlungspunkt hat. Es ist also auch wieder nicht zufällig, dass wir die 37 Grad im Durchschnitt haben, sondern das entspricht einem bestimmten Umwandlungspunkt vom Wasser, wo eben immer ätherische in physische Wärme und umgekehrt umgeht. Das heißt, etwas physisch wird, das heißt, als physische Struktur erscheint oder physische Struktur, die sich wieder auflöst und dann nur mehr in der Dynamik vorhanden ist.
Ist das in der Physik bekannt
eigentlich? Das ist in der Physik bekannt, ja, das ist durchaus bekannt. Also das Wasser hat da so einen leichten Knick. Es ist nicht so ein deutlicher Umwandlungspunkt wie fest flüssig oder flüssig dampfförmig, aber es ist so ein leichter Knick drinnen.
Ist das für eine Kurve?
Naja, das ist die Wärmekapazitätskurve, die, also wenn man es banal macht, würde die so ausschauen, also weiß ich nicht, ich habe Eis von minus 20 Grad oder was und fange das an aufzuwärmen, dann steigt die Temperatur, bis ich zu 0 Grad komme, dann wird es eine Zeit lang bei 0 Grad bleiben, bis das ganze Eis geschmolzen ist und dann steigt es erst weiter. Und dann gibt es eben bei 37 Grad so einen leichten Knick in der Kurve drinnen. Also es gibt nicht so ein wirkliches Plateau, aber es gibt einen Knick drinnen. Und der Knick ist immer ein Anzeichen dafür, dass da Strukturveränderungen passieren. Also wenn es darüber geht, werden die Strukturen aufgelöst, wenn es darunter geht, kommen sie heraus irgendwo. Und das ist zum Beispiel die Temperatur, wo Wasser dann am besten in Wahrheit Information speichern kann. Also wenn ich darunter gebe, unter die Temperatur ging, wird es einmal wirklich in der Struktur gespeichert. Wenn die Temperatur über 37 Grad geht, geht es eigentlich ins Ätherische über. Das ist das Geheimnis der homöopathischen Heilmittel zum Beispiel. Da liegen diese Informationen drinnen und die werden dann eben wenn sie ins Blut kommen, bei der Bluttemperatur ätherisiert, also gehen ins Ätherische über und wirken daher also über den Ätherleib. Das ist das Grundgeheimnis der Homöopathie. Und das sind also auch Strukturen, die aber sehr dynamisch aufrechterhalten werden. Das das hängt mit den Wasserstoffbrücken zusammen, die das Wasser, wenn man es jetzt chemisch ansetzt, von dem zwei jetzt manche dann sagen, ja, die halten aber nur Pikosekunden lang, also quasi nichts, und dann lösen sie sie wieder auf. Stimmt auch, theoretisch, aber sie werden nämlich durch die gesamte Wassermasse, wenn ich die in einem Glas oder wo drin habe, stabilisiert. Das ist eine ganze Hierarchie von Strukturen, die sich dynamisch stabilisieren. Das ist eine total spannende Sache. Habe ich eine Zeit lang gearbeitet auf der Technik mit einem Professor, der sich für das interessiert hat, der also dem Geheimnis, dem physikalisch-chemischen Geheimnis der Homöopathie auf die Spur kommen wollte.
Entschuldige, ich habe jetzt ständig Peter Schauberg im Kopf.
Ja.
Okay, ich wollte das nur loswerden.
Ja, richtig. Also die Geheimnisse der Wasserdynamisierung und diese Geschichten, die hängen auch mit der Ebene zusammen. Also Wasser ist einfach ein ausgezeichneter Informationsspeicher und kann das eben vom Physischen ins Ätherische sehr leicht hin und her wechseln. Das ist das Tolle beim Wasser. Also wenn Wasser sozusagen, wie man sagt, energetisiert wird, hat das nichts anderes zu tun, als dass eben solche Strukturen idealisiert werden, die zum Beispiel zuerst einmal durch so eine Strömungsdynamik hineinbringen. Dadurch bringe ich es einmal in Form physischer Strukturen eigentlich hinein, die sich dann aber leicht in ätherische umwandeln lassen. Und namentlich, wenn ich das Wasser zu mir nehme, also als Mensch oder als Tiere, haben dann meistens eine Körpertemperatur, die in der Größenordnung liegt, zumindest die höheren, weil das eben der optimale Temperaturpunkt ist, dann können sie das wirklich im ätherischen Verräterleib nützen, diese Informationen sozusagen. Und im Prinzip passiert das mit jedem Quellwasser oder so, das durch die Erde strömt, passiert ununterbrochen so eine Homöopathisierung. Das kommt mit allen möglichen Stoffen zusammen, verdünnt sie aber wieder, scheidet sie aus, aber die Information bleibt zunächst einmal drinnen. Und das heißt, das Quellwasser oder was nimmt nicht nur die gelösten Mineralien auf, das ist das eine, aber das viel wichtiger ist, dass es die ganzen Informationen aufnimmt von dem, wo es durchströmt und was da alles passiert ist und so weiter. Und daher wirkt Wasser aus verschiedenen Quellen tatsächlich auf Metalleib einfach anders. Unabhängig davon, welche Stoffe jetzt drin sind, das ist nicht die Beigabe. Aber das viel Wesentlichere sind also die Informationen, die drinnen sind.
Was darf ich mir da jetzt vorstellen darunter? Welche Informationen?
Naja, es ist über die verschiedensten Mineralien gestäumt, ist über die verschiedensten Pflanzen gestäumt. Alle diese Pflanzen haben Substanzen in sich, die eine bestimmte Dynamik auch haben, das heißt, wo auch Ätherkräfte damit verbunden sind. Die Strukturen bilden, etwa jede Pflanze hat eine bestimmte Struktur und alle diese Strukturen nimmt das Wasser mit. Nicht die Stoffe, die bleiben irgendwo, die meisten wieder am Wege liegen, aber die Informationen, die Formbildekräfte, wie Steiner nennt, die werden mitgenommen. Die sind in Form der Strukturen, die im Wasser drinnen sind. Weil Wasser darf man sich nicht nur vorstellen als eine Ansammlung von Wassermolekülen, sondern die sind eben nicht völlig getrennt voneinander, sondern die ordnen sich. Nur ist diese Ordnung beim Eiskristall ist ja mehr oder minder feste Ordnung. Da ist es immer fester Kristall und dann sind die fix geordnet. Solange es flüssig ist, sind diese Strukturen in ständiger Bewegung, aber sie regenerieren sich immer wieder. Das ist das Spannende nämlich. Und die sind nicht zufällig. Sondern die reproduzieren sich sozusagen selber immer wieder. Das kann man heute sogar schon physikalisch-chemisch nachweisen. Also an den leichten spektroskopischen Veränderungen, die Wassermoleküle durchmachen dabei, kann man das messen, wie sich die Strukturen ändern und dass sie stabilisiert werden. Da ist, was die Homöopathen längst wissen, wenn man zum Bereiten der homöopathischen Heilmittel ist das Verschütteln ganz wichtig. Also nur einfach zusammenleeren und einmal umrühren erreicht nicht, sondern das Schütteln ist unheimlich wichtig. Das bringt nämlich genau die Dynamik hinein, die dann das ganze System erfasst, die wirkt weiter. Die baut die Strukturen auf, die dann einfach nämlich wirklich lebendige Strukturen sind, die sich nämlich selber immer wieder regenerieren. Also das sind echte Lebensprozesse, die da drinnen sind. Daher kann man mit Recht sagen oder unterscheiden, das ist lebendiges Wasser und das ist totes Wasser. In totem Wasser sind die Strukturen weitgehend zerstört und dann habe ich wirklich nur eine Zufallsordnung. Dann ist die Information gelöscht. Das passiert sehr stark, wenn ich sie in durch die Arbeit durchpresse. Also wenn es nur durch so ein starres System kommt, dann kann das System nicht gut schwingen, dann werden mit der Zeit wird diese Dynamik zerstört. Also damit kann man salonieren. Oder durch Erhitzen zum Beispiel. Also wenn es zu heiß wird, werden sie auch gelöscht irgendwo, dann lösen sie sich auf. Weil dann komme ich halt schon näher zum Siedepunkt irgendwo, dann ist das auch weg. Also es geht so bis 60 Grad ungefähr auf. Bis dahin halten sie es ungefähr aus. Also das heißt, homöopathische Mittel, die man zu lange in der Sonne stehen lässt oder was und zu heiß werden, das sind nichts mehr. Das sind dann im Prinzip reines Lösungsmittel.
Und der Zucker speichert das auch?
Beim Zucker, der ist ein bisschen weniger empfindlich. Weil dort sind auch die Strukturdynamik, dadurch, dass das ja eigentlich ein Feststoff ist, ist die Dynamik so herabgebremst, dass die länger halten dafür. Also das ist leichter zu konservieren dann sozusagen.
Dass das der Zucker kann mit diesen Globuli-Dingern.
Ja, das macht der Zucker. Naja, ich meine, der Zucker, der hat ja auch sehr viele OH-Gruppen. Das heißt, das ist dasselbe, was im Wasser drinnen ist. Aber Wasser ist, wie wir wissen, H2O. Also dann ist die Struktur auf Zeichen so. Und wenn ich jetzt nicht das eine Ding betrachte, ist das eine sogenannte OH-Gruppe, Sauerstoff, Wasserstoff. Und Zucker besteht hauptsächlich aus solchen OH-Gruppen, die an einem Kohlenstoffgerüst dran hängen. Das heißt, im Prinzip ist Zucker was sehr dem Wasser Verwandtes. Es ist, darum heißt es auch Kohlehydrate. Im Grunde sind es Kohlenstoffgerüst, der Träger des Wassers ist im Grunde, oder einer wasserartigen Funktion. Das heißt, der Zucker hat eine ähnliche Funktion wie das Wasser im Grunde. Ist nur halt einfach von Haus aus schon strukturierter. Und hält daher Strukturen stärker fest.
Ist da was davon im Apto-Wiki zum sehen? Weil
glaube ich nicht, nein.
Wikipedia rausprobiert einen sehr kritischen Beitrag hier, habe ich dann nur gesehen.
Ja, es ist nein, das hauptsächliche Argument ist immer, alle behaupten die Strukturen, aber die können doch nicht halten, weil Wasserstoffbrücken entstehen, wenn ich jetzt ein zweites Wassermolekül habe. Das hat jetzt da das H von mir aus und da das O. Dann entsteht da, weil das ist positiv, leicht positiv geladen, das ist leicht negativ geladen, entsteht da einfach eine elektrostatische Verbindung, die Moleküle zusammenhält. Nur diese Verbindung ist so schwach, dass sie also an sich normalerweise nur Pikosekunden lang hält. Also das ist unheimlich kurz. Und das heißt, alle gehen davon aus, oder die meisten, also die ganzen Kritiker, gehen davon aus, na, wie soll da irgendeine Struktur bestehen bleiben. Das Geheimnis besteht darin, wenn ich eine riesige Menge solcher Wassermoleküle habe, dann kommt diese Dynamik zum Tragen. Das Ganze wird dynamisch einfach stabilisiert, das ganze System. Das ist ein ganz diffizil hierarchisch geordnetes System, wo sozusagen die übergeordneten Strukturen als letztes eben die Wasseroberfläche, die spielt eine ganz wichtige Rolle, die ist sozusagen die oberste Hierarchie, das Wasser der Opfens oder was immer. Und von da hinunter geht eine ganze Hierarchie, die von Steuerungsmechanismen, fast könnte man sagen, die diese Strukturen dann stabilisiert. Das ist ganz spannend. Und da gibt es auch Arbeiten, weil da war ich selber dabei, die sind sehr spannend, aber sie werden kaum zur Kenntnis genommen. Sie werden kaum zur Kenntnis genommen. Hat natürlich auch in Wahrheit einen Grund, weil es nicht erwünscht ist. Zum Beispiel von der Pharmaindustrie oder so. Weil damit lässt sich kein Riesengeschäft machen in Wahrheit. Das ist der Punkt. Und daher gibt es einfach keine Forschungsaufträge dazu und so weiter. Und das heißt, in Fachzeitschriften wird dann meistens entweder gar nicht angenommen oder so, naja, die typische Diktatur dann der wissenschaftlichen Veröffentlichungen. Da gibt es ja die wissenschaftlichen Zeitschriften, die haben ihre Experten, die beurteilen, also was wert ist, aufgenommen zu werden und was nicht wert ist, aufgenommen zu werden. Und das entspricht halt einem gewissen Schema. Die sind meistens natürlich auch irgendwo mitbezahlt von der Industrie. und was der nicht passt, kommt einfach nicht rein, Ende. Dann kann man es in irgendeiner nicht anerkannten Zeitschrift zwar veröffentlichen, aber das ist dann so gut, wie wenn es das nicht veröffentlicht ist. Und wobei, also die von Professor Gutmann, der das gemacht hat, sind eh in teilweise in angesehenen Zeitschriften veröffentlicht, weil solange er das Thema Homöopathie nicht direkt anspricht. Mhm. Also, solange es nur ums Physikalisch-Chemische geht und man dieses Ding zeigt und nicht jetzt die Brücke schlägt, dass das ja eine Bedeutung vielleicht dort haben könnte, da ist dann die Grenze erreicht. Weil so ist, sagt man, gut, das interessiert eh niemand. Oder jedenfalls bringt man es nicht in Zusammenhang. Und also so gefinkelt läuft das halt. Mhm. Also, das ist die große Problematik, die es halt gibt bei den wissenschaftlichen Veröffentlichungen. Natürlich muss man einerseits aufpassen, dass nicht jeder Blödsinn reinkommt, weil der Spinner kann nicht. Wäre auch nicht sinnvoll, weil es gibt natürlich genug versponnene Sachen auch, aber es ist auf der anderen Seite also sehr, sehr stark gesteuert auch von der Wirtschaft oder von Interessensgruppen, sagen wir mal so, was eben anerkannte Wissenschaft ist und was nicht. Mhm. Und gerade im Bereich der Medizin und Pharmaindustrie herrscht strenger Materialismus. Sowohl im Sinne also der Weltanschauung als auch natürlich in dem Sinn, da geht es ums Geld und nichts anderes. Weil auch bei den Medikamenten wird das verkauft, wo der meiste Gewinn gemacht wird. Das heißt, ein Medikament, das als Nebenwirkung gegen Herzerkrankungen gut ist, wird für das verkauft, weil da gibt es einen großen Absatz. Vielleicht für irgendeine exotische Krankheit, für die es eigentlich gut war, wird es nicht verkauft, weil das ist kein Markt. Punkt. Und für das wird es auch nicht getestet und so weiter. Da gibt es kein Geld dafür. Es wird wirken, aber es macht niemand die klinischen Studien dazu, weil die kosten natürlich viel Geld. Wenn man nicht die klinischen Studien macht, wird es nicht anerkannt. Das heißt, es kann nicht in den Handel kommen und damit ist es weg. Also es wird für das genommen, was vielleicht die 10. Nebenwirkung irgendwo ist. Für das wird es verkauft. Das ist einfach so. Das ist Business as usual. Also, so schaut das aus. Ich meine, hier und da gibt es trotzdem Sachen, die funktionieren, aber in der Regel kann man sagen, ist das Funktionieren ein Nebeneffekt bei den meisten Sachen. Und daher sind in der Regel die Nebenwirkungen viel stärker als die eigentlich heilende Wirkung, will ich gar nicht einmal sagen, aber reparierende Wirkung. Das ist halt, aber da geht es ums Geld einfach. Das nutzt nichts. Ja, also das ist Wasser als Informationsträger, das ist eben spannend. Und da spielt eben das Wärmeelement eine große Rolle. Und dieses Wärmeelement ist eben veranlagt worden auf dem alten Saturn. Und da ist die Grundstruktur unseres physischen Leibes als Wärmeleib einmal veranlagt worden auf diesem alten Saturn. Und dann natürlich weiterentwickelt worden. Mit jeder Stufe wird daran weitergearbeitet, wenn man so will. Aber da hat es einmal eine erste Vollendung bekommen. Also bis hinein in das, dass die Anlage der Sinnesorgane nach Steiner schon drinnen ist. Weil die Funktion der Sinnesorgane letztlich auch bis ins Wärmeelement hinuntergeht. Man stellt sich das ja heute alles so wie der technischen Apparat mit Kabeln und Drähten vor. Das ist ja aber nur die Oberfläche. Bei einem lebendigen System wirkt das durch alle Elemente. Und am wenigsten eigentlich ist das Feste, das Feststoffliche beteiligt. Weil das ist das Toteste. Das ist von mir aus das Gerüst für das Ganze. Aber die interessanten Prozesse spielen sich eigentlich immer im Wärmeelement ab, weil dort der Übergang zum Ätherischen ist. Und wenn ich es nicht ins Ätherische weiterbringe, ist das Ganze sinnlos. Auch bei den Sinneswahrnehmungen zum Beispiel. Es beginnt, dass das Auge wirklich zunächst wie ein physikalischer Apparat im Grunde arbeitet. Das funktioniert nicht viel anders als eine Kamera zunächst. Aber nur wenn es nur das alleine wäre, dann kann es vielleicht wo auf einen Chip abspeichern, aber wir hätten im Grunde nichts davon. Also, dass es überhaupt den Menschen zugänglich wird, geht es zunächst einmal ins Ätherische über. Und wird von dort dann vom seelisch-astralischen ergriffen. Und dann erst besteht die Chance, dass es überhaupt zu einer für uns bewussten Wahrnehmung wird. Weil wenn es nicht vom seelischen ergriffen wird, nützt man das ganze Sinnesorgan nichts. Es gibt ja sogar so Fälle der tatsächlichen seelischen Blindheit, wo Menschen zum Beispiel ganz erblinden durch irgendeinen Schock oder was, wo die Seele sich verweigert zu sehen. Die Seele ergreift nicht das, was von den Augen kommt. Und dann ist der Mensch blind. Und das ist unheimlich schwer zu heilen. Weil man so sagt, ja, ist eigentlich alles gesund. Die Augen sind gesund, die Nerven sind gesund, die Gehirnzentren sind gesund, alles ist gesund. Aber die Seele weigert sich, das aufzunehmen. Und das heißt, es muss also eben das seelisch-astralische muss das Ganze ergreifen können. Und da ist ein Verbindungsglied halt das Ätherische. Also sozusagen, wenn man so will, das Aufgenommene geht über ins Ätherische, als ätherische Information, wenn man will, oder besser gesagt Bilderkraft, Information ist halt zu abstrakt gesagt, weil es also viel reichere Bildergehöfte sind, in dem lebt es und die fängt das Seelische jetzt an zu erleben, diese Bildergehöfte, und formt mit Hilfe dieser Bildergehöfte sich jetzt ein seelisches Bild davon, und dadurch nehmen wir das wahr, was draußen ist.
Sind es Eindrücke gekommen eher über das Elektrochemische ins Ätherische, oder?
Ja, ja, naja, schon, aber im letzten Ding geht der Übergang immer über die Wärmestufe. Es spielen also elektrochemische Prozesse eine Rolle, klar, also Salzprozesse und dergleichen, aber womit sind die verbunden? Alle mit Strukturänderungen. Und bei den Strukturänderungen spielen Wärmeprozesse eine Rolle. Und genau dort geht es ins Ätherische über. Das heißt, es fängt an, das feste Physische spielt kaum eine Rolle, aber das Aufgelöste einmal, also ein wässriges Element, die Salze, die Gelösten, die spielen eine Rolle. Also das flüssige Element, bis zu einem gewissen Grad auch das Luftelement im weitesten Sinne, also das heißt gasige Dinge, die eine Rolle spielen. Am Rande, aber der eigentliche Übergang ins Ätherische passiert durch die Strukturveränderungen, die mit den Wärmeprozessen verbunden sind. Weil immer dort, wo irgendeine Strukturänderung ist, zum Beispiel in den Membranen oder wo die Übergänge sind, wo die Synapsen wieder auf die nächsten Nerven kommen, sind die Membranen, und da gehen jetzt die Neurotransmitter rüber und erzeugen Strukturveränderungen letztlich. Und durch diese Strukturveränderungen, dass die überhaupt möglich sind, das geht nur auf Basis der Wärmeprozesse. Mit jeder Strukturveränderung ist ein Wärmeprozess, also ist ein kleiner Knick da zumindest verbunden. Und das ist der Übergang ins Ätherische. Dort, also Struktur, die aufgelöst wird sozusagen, heißt, dass es ins Ätherische übergeht. Wenn es aus dem Ätherischen ins Physische kommt, wird es äußerlich als Struktur sichtbar. Also zum Beispiel, wenn die Bläschen mit den Neurotransmittern zerplatzen, ist das eine Strukturauflösung. Da ist schon ein erster Übergang ins Ätherische irgendwo. Schon lange nicht verbunden mit dem, dass diese Bläschen platzen.
Also das ist ja dann ein ziemlich großes Netzwerk an Neuronen sozusagen.
Genau.
Und die Summe dieser Strukturen, die halt übergeordnet zusammengefasst sind eigentlich, also es gibt ja natürlich die molekulare Struktur,
ja, richtig, ja.
Also die elektrochemisch sozusagen beeinflusst wird,
genau.
Die Synapse, und dann die Struktur des ganzen Gehirns sozusagen.
Genau.
Und das kann sozusagen ätherisch gelesen werden.
Das kann ätherisch gelesen werden.
Oder geschrieben werden.
Oder, ja, genau, sowohl gelesen als geschrieben. Also eben, genau, das Umgekehrte passiert, wenn wir zum Beispiel geistig aktiv sind, also denken oder sonst was, dann geht es eben in die umgekehrte Richtung. Und das bewirkt dann Strukturveränderungen im Gehirn sogar leichte. Das heißt, da kommt aus dem Ätherischen was und manifestiert sich dann in Form von physisch feststellbaren Strukturen, und das geht eigentlich immer hin und her.
In Synapsen?
Ja, in neuen Synapsen letztlich, weil was passiert, wenn wir denken, also wenn so eine Nervenzelle da irgendwo ist, hat die das Hauptneuron einmal, das sich verzweigt, aber da gehen also immer Zweige weg. Und diese Verzweigungen, die entstehen neu, die werden eigentlich durch die Geistestätigkeit neu gefunden, gebildet. Das ist wie bei einer Pflanze, wo Wurzeln wachsen. Ich meine, die Nervenzelle und das Hauptneuron, das kann sich nicht mehr regenerieren. Das bleibt, wenn das abstirbt, ist tot. Aber da an den Verzweigungen wächst eigentlich ununterbrochen was. Und besonders wenn man gewisse Gedankengänge trainiert oder was, dann werden bestimmte Strukturen sehr ausgeprägt gebildet.
Aber da gibt es wieder zwei verschiedene Strukturen. Es gibt die Struktur der Verzweigungen, mhm, und es gibt den aktuellen Zustand.
Genau.
Das
genau.
Sind zwei Paar Schuhe.
Das sind zwei Paar Schuhe, ja.
Kann man schneller denken, als jetzt die sinnliche
genau, Entwicklung. Genau, ist, genau. Das ist das, was sozusagen nachfolgt. Das ist also das Schnellere, ist natürlich das Unmittelbare, was über die Synapsen, die halt da sind, läuft. Und die elektrischen Vorgänge, der da entlang saß, der Impuls halt. Aber wenn das öfter immer wieder gleiche Zellen aktiviert werden, dann fangen die an, vom Lebensprozess ergriffen zu werden. Weil im Prinzip passiert es darauf, mit den Impulsen, die da laufen, geht was ins Ätherische über. Von dort kommen die Bilderkräfte, die dann im Grunde auslösen, dass diese Wachstumsprozesse entstehen, wenn das öfter kommt. Und also mittlerweile kann man wirklich praktisch zuschauen, wie das Denken das Gehirn bildet, bis zu einem gewissen Grad. Das ist, weil man heute diese Prozesse ja mit tomografischen Aufnahmen oder sowas leicht verfolgen kann. Da wird einfach irgendeine leicht radioaktive Substanz zum Beispiel eingespritzt und dann sieht man genau, wie das Blut da rennt und so weiter. Also da gibt es verschiedenste Methoden, was weiß ich, Positronenemissions Tomographie und dergleichen, mit dem man das genau verfolgen kann. Da sieht man genau, welche Gehirnzentren wie, wo gerade aktiviert werden und dann kann man auch verfolgen, was sich dort bildet. Also dann kann man nachschauen, was bleibt dort sozusagen an Strukturen. Natürlich auch mit Tierversuchen, aber es funktioniert mit Tieren genauso. Also wenn man die trainiert, wenn man jetzt Ratten oder so sind beliebt, weil sie sich gut trainieren lassen und dann seziert man halt das Gehirn und schaut also, wo dort neue Strukturen entstanden sind und findet das halt dann.
Das ist das ätherische Wahrsinn, ich kenne die Struktur des Gehirns ziemlich genau.
Ja, genau. Genau. Weil das ist das Ätherische ist ja im Grunde der Auslöser, der die Strukturen eigentlich von Haus aus bildet. Also der Ätherleib ist der Bildner des Physischen in Wahrheit. Das heißt, dort stecken die Bildekräfte drinnen und da steckt im Grunde viel mehr Information drin als jetzt rein in der Genetik. Die Genetik ist, weil die Gene sind im Prinzip nichts anderes als eine Maschinerie, die bestimmte Eiweißstoffe produziert. Weil die DNS ist nichts anderes als eine Maschinerie im Grunde. Aha.
Kannst. Ich kann runterlaufen, ja.
Aber
genau. Es ist zugesperrt.
Es korrekt hat es zugesperrt. Von innen kann es auf, von innen kann man aufsperren. Von außen geht es nämlich nicht.
Achso, das war bei mir war da offen.
Das wird die echte
Serie auch erschienen. Bei mir war da offen, aber das war auf eine halbe Stunde.
Die Putzfrau sperrt dann gern
zu. Ach so, okay. Stimmt, das haben wir heute.
Und es ist noch immer das Schloss auch kaputt.
Es wäre interessant, jetzt, wer das ist, ne? Der so läutet.
Ich glaube, das ist die
Schauen wir, ob es die Echte
ist. Jetzt schauen wir mal. Du bist auch energisch.
Ja, genau. Hat sie letztes Mal gesagt, ich bin keine Sanfte.
Genau. Ja, ja, also die DNS und die RNS dann und die ganzen Wege, über die das funktioniert, das ist im Prinzip eine Proteinfabrik.
Ribonukleinsäure.
Ribonukleinsäure, genau.
Genau. Nur ein Molekül mehr, die DNS.
Das ist dann auch verbunden mit dem ätherischen?
Naja, schon. Ja, das vom ätherischen kommt sozusagen im Grunde nämlich die Anweisung, weil das Eiweiß brauche ich als Baustoff sozusagen. Man kann sich das so primitiv halt vorstellen, wie im ätherischen ist eigentlich der Bauplan des Ganzen und jetzt da ist die Zulieferfabrik, das ist die DNS. Und das heißt, das ätherische ruft jetzt auch, was brauche ich für Baustoffe. Also da brauche ich die und die und die und die und die Proteine, um das zusammenzubauen. Und das produziert man die DNS im Grunde.
Also beide RNS und DNS.
Ja, genau.
Zusammen.
Und das beide ist zusammen,
das Erste ja. Vom Nicht-Materiellen ins Materielle, oder ist das?
Ja.
Das Nächste, weil das ist zuerst die Gene und dann die DNS sind noch tiefer, nicht wahr?
Genau, also über DNS, RNS und
das kommt aus dem Ätherischen.
Genau, genau. Aus militärischen kommt eigentlich eben die Information, welche Baustoffe, sie produzieren sollen. Wobei das jetzt natürlich in Wahrheit noch komplexer ist, weil das auch wieder eine ganze Hierarchie ist, weil da gibt es natürlich Steuerproteine, das heißt, es wird nicht gleich so primitiv in den Bausteinbrauch gekommen, sondern es wird erst ein Steuerprotein erzeugt, das dann sekundär wieder was abruft, und das ist also ziemlich komplex.
Servus.
Aber das Gesamtbild des Organismus steckt im Ätherischen drinnen, nicht in den Genen in Wahrheit. Also dort, dort sind die Bildekräfte in Wahrheit drinnen. Und das setzt sich dann stufenweise mit Hilfe unter anderem der DNS als Proteinfabrik um in physische Strukturen erst. Aber das Tor, wo es vom Ätherischen ins Physische geht, das unmittelbare Tor ist immer bei der Wärme. Dort ist das Durchtrittstor. Das heißt immer, es kommt aus einer ätherischen Struktur heraus oder es löst sich etwas physische Struktur auf ins Ätherische. Dort geht es immer hin und her. Das ist die Wärme, was ganz zentral ist. Und das ist alles alter Saturn. Da kommt dann der. Und da gibt es in dem Sinn noch nicht wirklich sowas wie ein Ätherleib zum Beispiel, das gibt es da noch gar nicht. Es gibt eigentlich nur diesen physischen Leib, man kann schon sagen, es gibt was Ätherisches, aber eben Wärme-Ätherisches. Mehr differenzierter ist das Ätherische noch nicht. Hier auf der alten Sonne differenziert sich bereits. Es gibt weiterhin das Wärmeelement, das heißt physische, ätherische Wärme, diese beiden Seiten, dieses Tor, aber auf der einen Seite fängt es jetzt an, sich zu verdichten bis zum Luftelement. Das heißt, es entsteht das Erste, was wir als stofflich irgendwo bezeichnen würden, weil Wärme wird in der Regel nicht als stofflich bezeichnet. Und auf der anderen Seite entsteht der Lichtäther. Also das heißt, die ganze alte Saturnwelt, der ganze alte Saturnkosmos, wenn man so will, ist im Wesentlichen finster. Das Licht gibt es nicht. Es gibt Wärme, aber das ist dunkel. Das ist dunkel.
Licht jetzt meinst du Bewusstsein, oder?
Naja, natürlich, mit das ist sehr gut, weil damit auch ein höherer Bewusstseinsgrad möglich wird überhaupt. Das ist schon richtig. Dort, wo es Licht gibt, gibt es tatsächlich ein lichteres Bewusstsein als auf dem alten Saturn. Das ist ein wesentlich dumpferes Bewusstsein. Das ist so, ich meine, wenn man es irgendwie vergleichen will, ist es wirklich so, dass wenn ich alle Sinne wegnehme, nur spüre ich es bei mir mit der Wärme. Es mir fröstelt, mit mir ist heiß, mit dem spüre ich alles irgendwo. Dann habe ich schon ein Bewusstsein, aber es ist also ziemlich unscharf, das Ganze. Also es ist schwankt zwischen, ich fühle mich wohl dabei oder es ist unangenehm. Viel mehr ist nicht drinnen.
Also, man kann nicht mit Bewusstsein gleichsetzen.
Nein, kann man nicht, aber es ist schon richtig, dass es der Ausdruck ist dessen, dass damit auch ein höherer Bewusstseinsgrad möglich wird.
Bewusstseinslicht, sagt man auch.
Ja.
Kommt oft vor.
Ja. Ich meine, das Licht ist nicht jetzt mit Bewusstsein gleichzusetzen, aber dass es entsteht, ist auch ein Symptom dafür, dass zugleich ein höheres Bewusstsein entsteht. Ich meine, das Bewusstsein, das da ist, ist immer noch so finster in Wahrheit wie unser Schlafbewusstsein, unser Tiefschlafbewusstsein.
Also du hast vorher doch also mit Licht das physikalische Licht gemeint.
Es geht bis zu dem, was man als physikalisches Licht bezeichnen könnte, irgendwo, wobei der Vergleich mit unserem Licht trotzdem sehr schief ist, weil die Erde ist eben noch zwei Stufen weiter und das verändert sich alles.
Das Licht in der Physis?
Ja. Also ich würde sagen, da ist eigentlich eher die ätherische Seite des Lichtes die Hauptbestimmende. Wir haben hier auf der Erdentwicklung eigentlich erst das, was das physische Licht ausmacht, das ist eine ganze Menge bereits enthält. Aber heben wir uns das noch ein bisschen auf, weil da wird es dann kompliziert. Weil das ist eben dann gar nicht mehr so einfach. Da ist es noch relativ einfach, es ist eigentlich ätherisches Licht. Es ist ätherische Wärme, zugleich aber auch physische Wärme, da ist der ständige Übergang, und physische Luft, unter Anführungszeichen, also etwas, was sich mit Gasartigem vergleichen lässt. Das heißt, das Licht im eigentlichen Sinn ist da, hat mit dem Physischen noch nichts zu tun, aber dass es irgendwie die ganze Welt auch erglänzt, hat was damit zu tun, dass es das Luftelement gibt, weil das Licht erscheint nur an der Materie, schon damals. Das ist noch das Nächste, weil wer sieht Licht, hat wer schon Licht gesehen? Ja, dann sagst du, ja, klar. Na, was sieht man wirklich? Man sieht was Leuchtendes.
Die Wirkung.
Man sieht die Wirkung, was Leuchtendes oder was Beleuchtetes. Das sind aber alles materielle Dinge. In dem Moment, wo ich das alles wegnehmen würde, dann sehe ich gar nicht mehr. Es ist wie bei einer Taschenlampe. Wenn man in einer ganz staubfreien Luft der Taschenlampe hat, sieht man vom Lichtstrahl gar nichts. Ja, wenn ich von vorn reinschaue, dann sehe ich die leuchtende Lampe drin, klar. Aber so von der Seite sehe ich gar nichts von dem Lichtstrahl, überhaupt nichts. Das Licht ist völlig unsichtbar. Das Licht im Kosmos ist völlig unsichtbar, weil es kann ja gar nicht anders sein, weil ich sehe die Sterne, die Punkte, die senden das Licht aus. Das heißt, der ganze Himmel ist von Licht durchflutet. Von Licht der ganze Himmel, weil es bleibt ja nicht in den Sternen drinnen, sondern es durchstrahlt den ganzen Kosmos. Also alles voller Licht. Das Licht ist eigentlich zwischen den Sternen, in Wahrheit. Und dort sehe ich im Grund gar nichts, nicht wahr? Es ist schwarz, wenn die Luft rein ist. Oder in großer Höhe. Aber in dem Moment, wo es auf was Materielles trifft, leuchtet es auf. Das heißt, in einer staubigen Luft, wie es normal ist, sehe ich den Kegel einer Taschenlampe sehr gut. Aber da sehe ich eigentlich nur die glänzenden Staubteilchen. Das kann man leichter so Experimente machen. Man nimmt eine Kiste, wo man die Lampen einbaut, und man kann mit Staub sehr viel aufpassen, schaut da noch einmal rein. Und wenn das da strahlt, sehe ich gar nichts, es ist stockfinster da. In dem Moment, wenn ich von der Seite irgendeinen Gegenstand reinschiebe, der ins Licht kommt, dann sehe ich den Gegenstand, dann leuchtet es auf. Aber wenn ich so reinschaue, ist stockfinster, gar nichts. Das ist das Spannende, Licht ist unsichtbar. Licht erscheint an der Materie.
In der Nacht ist auch Licht da, ne?
Ja, ja.
Wir sehen nichts. Aber nichts ist da eigentlich.
Licht ist da. Licht ist da, es ist natürlich weniger da als bei Tag. Und bei Tag sehen wir auch nur so gut, indem es halt reflektiert wird von den Gegenständen, beziehungsweise schon von der Luft gesteuert wird. Also dass wir wirklich Taghelle haben, hängt sehr viel mit der Erdatmosphäre zusammen. Also am Mond ist das schon wieder ganz anders.
Im November gibt es gar keine Tageshelle.
Da ist es ganz diffus, ja. Da ist es ganz diffus.
Also man kann sagen, wenn Licht auf was auftrifft, weil selbst das, was genau reflektiert wird, ist nicht wirklich angreifbar. Es ist nur so, dass es dann eher in unsere Richtung geht.
Genau, ja, ja.
Das ist der Unterschied.
Und dann erscheint uns dadurch das Beleuchtete, nicht? Weil das ist das, was wir wirklich wahrnehmen. Also wir nehmen das Beleuchtete oder von mir aus das Leuchtende wahr. Aber das Licht, das vermittelt, eigentlich gar nicht. Weil das bleibt an sich ganz im Ätherischen. Jetzt kommt dann nur dazu, und da sind wir dann beim physischen Licht, dass sie bei der ganzen Geschichte, wenn das Licht von einem materiellen Gegenstand entweicht sozusagen oder auf einen materiellen Gegenstand auftrifft, dann spielen sich dort auch elektrische Prozesse und magnetische Prozesse ab, weil die Materie nämlich aus geladenen Teilchen besteht und dadurch entsteht eine elektromagnetische Schwingung auch. Und das ist das, was physikalisch dann allein für Licht gehalten wird. Das ist aber im Grunde die Begleiterscheinung des Lichtes. Es ist schon richtig, dass dort, wo wir heute in unserer Welt Licht wahrnehmen, dass dort auch diese elektromagnetische Begleiterscheinung ist, aber das ist eigentlich nicht das Licht. Also so weit geht es dann.
Aber reicht diese elektromagnetische Schwingung nicht aus, theoretisch, um Licht hervorzurufen?
Naja, es reicht im Experiment schon aus, aber eben weil das ätherische Licht dahinter steht. Das ist ja in Wahrheit im Auto. Das kann ich in Wahrheit gar nicht so abtrennen davon.
Ja, aber dann muss ich fragen, was ist eigentlich das Licht dann? Gibt es das überhaupt?
Naja, es gibt es, aber das heißt, was ist es? Es ist eher, wenn man es mit was vergleichen darf, wenn ich es von der Innenseite betrachte, ist es sehr verwandt mit dem Gedankenelement. Mit dem ist es dann verwandt. Das ist eigentlich, also so wie wir da gesagt haben, mit dem Ätherischen, der Übergang, also wo Information oder Bildekräfte aufgenommen werden oder abgegeben werden, je nachdem ins physische Hineinwirken strukturiert oder Information, die da ist, hinübergebracht wird ins Ätherische, indem die Struktur da aufgelöst wird, so geht es in höherem Maße noch beim Licht. Bei der Wärme ist es im Grunde noch ganz simple Strukturen. Beim Licht wird es schon komplexer. Also das Licht hat dann schon wirklich Verwandtschaft mit dem Gedankenelement, könnte man sagen. Und noch stärker wird das Ganze dann, wenn wir weitergehen zum alten Mond. Da gibt es jetzt eine weitere Differenzierung. Also da gibt es den Wärmeäther, den Lichtäther und den Klangäther, den sogenannten Klangäther, wie ihn Steiner nennt. Klangäther oder auch mathematischen Äther nennt er, oder chemischen Äther. Da sind schon noch komplexere Gesetzmäßigkeiten, noch komplexere Strukturen, noch komplexere Bildekräfte möglich. Das heißt, wenn wir zum Beispiel mathematische Gedanken entwickeln, arbeiten wir in Wahrheit mit dem Klangäther hauptsächlich. Und der Klangäther ist ganz führend, beispielsweise in den Wachstumsprozessen der Pflanzen. Überall dort, wo rhythmische Strukturen sind, bei uns Wirbelsäule oder sowas, alles, was so eine rhythmische Struktur in uns ist, ist sehr wesentlich durch den Klangäther bestimmt.
Entschuldigung, wenn man mathematische Gedanken hat, dann arbeitet man mit dem chemischen Äther oder man versucht ihn nur zu begreifen? Oder?
Nein, man arbeitet eigentlich direkt mit ihm. Und der, indem ich den hereinhole, löst er halt bestimmte Gehirnprozesse dann aus. Aber ich arbeite und denke eigentlich im Klangäther. Das Denken erfolgt eigentlich immer im Ätherischen primär.
Das ist nämlich irgendwie komisch, weil das ist ein Gesetz vom Klangäther sozusagen.
Das
Mathematische.
Ja,
benutze es gleichzeitig, um diese Gesetze auch zu verstehen.
Ich benutze es auch, um die Gesetze zu verstehen, nämlich indem ich mit den Gesetzmäßigkeiten, die im Klangäther sind, im Grunde nämlich am Gehirn baue und von diesem Bau sozusagen, indem ich dadurch ins Physische eingreife, eine gewisse Widerspiegelung ins seelische Erleben habe, von dem Bauprozess eigentlich. Das heißt, ich setze ihn in Bewegung und primitiv gesagt und schaue zu, was tut er eigentlich jetzt. Und sehe, aha, wenn ich diese Ätherkraft hereinhole, baut man die solche Strukturen. Und davon kriege ich einen Schatten ins Bewusstsein dann. Und das ist die Art, wie das Gehirn als sozusagen Spiegelungsinstrument dient. Sonst hätte man dessen nicht bewusst werden. Also erst indem der Klangäther anfängt, das Physische zu bauen, hilft mir das ins Bewusstsein zu bringen. Wir sind noch nicht so weit, es im Ätherischen selber zu erfassen. Weil da hat man genau die Schwierigkeiten. Ich arbeite mit dem Ätherischen und das soll ich aber selber gleichzeitig begreifen. Da wird es schwierig sozusagen. Und daher geht der Umweg jetzt zunächst einmal so, dass das Ätherische fängt an, im Physischen zu bauen, und das kann ich dann sozusagen anschauen, das kann ins Bewusstsein leben.
Das funktioniert dann über die Kristallisationsprozesse.
Das, genau.
Okay, und das heißt, okay, das sind dann eher so die abstrakten Gedanken,
oder? Naja, Jein. Ich meine, wir sind halt noch nicht so sehr viel weiter, als dass wir die primitivsten klangätherischen Gesetzmäßigkeiten erfassen, und die sind im Prinzip sehr abstrakt. Weil das sind die Grundgesetzmäßigkeiten, die auch in der Gestaltung des Lebendigen drin sind. Von mir aus eine Kreisform, eine Linienform, oder wenn ich nur diese einfachen geometrisch-arithmetischen, kann es ja berechnen, genauso Sachen hernehmen, das sind nicht die Grundformen, aber das ist noch sehr abstrakt. Ich meine, ein Kreis oder eine Linie oder was ist noch keine Pflanze. Aber ein wirklich konkretes Pflanzenwesen zum Beispiel entsteht daraus, dass diese Dinge jetzt komplexer werden, metamorphosiert werden und komplexere Gesetzmäßigkeiten reinkommen. Und da sind wir erst an der Spitze des Eisberges, also selbst die die komplexeste Mathematik, die wir heute haben, schöpft also noch sicher lange nicht das aus, was entlang geht, da alles an Möglichkeiten drinnen ist. Aber im Prinzip, wenn ich mathematisiere, hole ich solche Klangätherkräfte herein und baue ich sie ins Gehirn hinein, hat aber zugleich natürlich auch einerseits den bewusstseinsbildenden Effekt, weil ich kann sozusagen primitiv gesprochen das Ergebnis anschauen und mir dadurch dessen bewusst werden, aber es verfestigt auch, weil es eben Strukturen ins Gehirn hineinbaut, die früher nicht hineingebaut wurden. Und das heißt, es führt dann zu einer gewissen Versteifung auch wieder. Das ist das Problem, weil das Ätherische, wenn es physische Struktur wird, ist sozusagen das Ätherische eigentlich abgetötet. Im Grunde muss es eigentlich wieder auflösen. Dann bin ich wieder im Lebendigen drinnen. Also das heißt, das Problem ist, je mehr von dem hereinhole, habe ich immer das Problem, dass mir das Gehirn also immer steifer wird.
Das hat auch viel mit anthroposophischer Medizin zu tun, weil da wird ja auch von den Salz und von den Sulfurprozessen.
Genau.
Ja.
Genau.
Es ist halt so, dass wenn man zum Beispiel zu viele Kristallisationsprozesse im Kopf hat, dann kriegt man Schnupfen.
Ja.
Als Ausgleich. Ja,
ja das genau. Ist, dass das auflöst wieder. Ja, genau.
Das hat schon damit zu tun.
Das hat absolut damit zu tun. Ja, ja.
Zu viel ist es klang etwas bedient oder unverhältnismäßig.
Genau.
Ja.
Genau.
Zu abstrakte Gedanken, die halt zu wenig lebendig sind.
Genau. Und ich meine, der Punkt ist, es müsste ja dann, also wenn ich das wirklich voll das Klangätherische erfassen will, dann reicht es ja nicht, dass ich das mit abstrakten Formelzeichen durchrechnen, sondern muss ich eigentlich ins Imaginative hineingehen, ins Bildartige, weil die Bildekräfte sind eigentlich Bildschaffen, sie schaffen eigentlich Formen. Und die konkret zu erleben, wie zum Beispiel Goethe mit seiner Urpflanze oder so, dann bin ich drinnen, dann wäre ich mir nämlich der Sache früher bewusst, bevor das zu sehr in einfach eine tote Struktur abstirbt, sondern da bleibe ich in der Bewegung drinnen. Da ist zwar immer der Prozess der Verfestigung, aber gleich wieder der Auflösung. Verfestigung, Auflösung, Verfestigung, Auflösung. Weil das Bild ist beweglich. Die Urpflanze ist nicht ein starres Bild, sondern sie ist in Bewegung. Das heißt, da ist das Denken so, dass es zwar es herunterbringt, dadurch wäre man bewusst, aber im Moment, wo es überhaupt schon wieder auflöst. Und wenn ich es zu sehr mit eben abstrakten Formelzeichen mache, dann nagel ich es da fest und löse eben zu wenig auf wieder. Das ist der Punkt. Nur es fällt uns halt schwerer, bewusst zu bleiben dabei. Das ist das Problem, was ich das letzte Mal gesagt habe. Wie wäre das, wenn wir ein Wassertropfen im Ozean wären? Wir hätten es, oder eine Strömung im Ozean. Wir hätten es unheimlich schwer, uns unserer selbst bewusst zu werden, weil wir mit dem Ganzen davon schwimmen irgendwo. Und wenn ich auch da beweglich bleibe mit einer ununterbrochen beweglichen Struktur, ist es viel schwerer, das im Bewusstsein festzuhalten. Dann fällt es uns auch so schwer, uns an Traum zu erinnern. Diese ganzen bewegten Bilder und sind schon wieder weg. Im nächsten Moment sind sie schon wieder weg. Und so ist es mit einer Urpflanze oder was Vergleichbaren auch. Kaum habe ich es, ist schon wieder weg oder es ist schon wieder anders. Also dieses Herunterbringen und das wirklich zu manifestieren in der Gehirnstruktur und dort mehr oder minder dauerhaft oder längerfristig einzubringen, ist halt einfach eine Hilfe, sich dessen leichter bewusst zu werden. Weil da wird es sich dann nicht mehr. Das ist wie der Schmetterling, den ich halt dann aufbiegse irgendwo. Und dann kann ihn halt genauer anschauen, dann ist er halt leider tot. Dann ist er tot. Aber wenn er halt nur so flattert, kann ihn halt viel schweres studieren.
Also sind es diese Pole, also das Sulfur und Salzprozesse.
Hat damit zu tun.
Genauso wie männlich-weiblich. Ein bisschen, also das Männliche, das eher Materielle, das Abstrakte und das Weibliche eher das Seelische. Vielleicht eher. Und genauso wie Vergangenheit und Zukunft, oder?
Also ja. Weil die Struktur, die fertig ist sozusagen, ist dann ab dem Moment, wo es fertig ist, Vergangenheit. So wirkt es dann weiter. Das ist eigentlich nichts mehr aktuell Lebendiges, sondern das ist die Vergangenheit, die mitschleppt sozusagen.
Ist das dann auch ein Grund, warum Frauen derzeit eher den emotionalen Part, den emotionalen Part spielen? Kann man das so sagen, oder?
Ja, das ist jetzt ein sehr weites Thema.
Das wechselt sich ja auch.
Man muss aufpassen, weil wir, also beide Prozesse, sowohl Männer wie Frauen, also beide Prozesse brauchen und sehr stark haben und die Unterschiede sind mittlerweile sehr gering in Wahrheit. Also sie waren einmal stärker, aber sie sind halt eben im Grunde sehr gering geworden, also namentlich was die Gehirn- und Bewusstseinstätigkeit betrifft.
Das zeigt aber das Zeitgeschehen an der Oberfläche, ne?
Ja.
Dass die Berufe, die waren früher verteilt, auf Mann und Frau ganz klar, oder auch die Funktionen im Staat. Ja. Und heute gehen wir in eine Richtung, wo jeder alles machen kann.
Richtig.
Will, soll, muss.
Natürlich, ich meine, es geht ja irgendwo, aber das ist natürlich jetzt nur ein langer Prozess. Und der sich vollenden wird überhaupt erst, wenn wir die physische Existenz als solche überwunden haben und wieder ganz ins Ätherische gehen, aber dann wird auch die Geschlechtertrennung wieder überwunden werden. Und wir sind aber auf dem Weg schon dorthin. Also es war eine lange Zeit einmal, wo das immer ausgeprägter wurde, also diese Differenzierung, aber wir sind über den Punkt spätestens seit der Zeitenwende hinaus, also wo das wieder beginnt zu konvergieren irgendwo.
Ist das auf der Gefühlsebene auch ausgeglichen ziemlich, oder?
Naja, ich würde sagen, es ist noch nicht ganz ausgeglichen, es ist individuell sehr unterschiedlich. Es ist sehr unterschiedlich, es ist oft vieles auch überdeckt natürlich durch kulturelle Gewohnheiten, die einfach dann bei Männern mehr die Fähigkeiten fördern oder in den Vordergrund stellen und die anderen, die sozusagen weiblichen Fähigkeiten, die aber genauso hätte, halt mehr in den Untergrund drängen und umgekehrt bei Frauen. Also das ist oft was dann, wenn man sie wirklich frei entfalten könnte, heute gar nicht mehr so differenziert herauskommen würde.
Das ist die Konditionierung.
Ja, das spielt eine große Rolle.
Wenn die ganze Gesellschaft in Waldorf- oder Montessori-Schulen gehen würde, wäre das schon anders. Zum Beispiel, oder in freie Schulsysteme. Wo ein Lehrer schaut, was
also,
ist das für ein
Mensch? Also, war freies Schulsystem, wäre.
Na, da sind immer noch
Eltern
da.
Ja, die Eltern.
Solche Dinge brauchen halt wirklich lange, lange Zeit, bis sie solche Gewohnheiten ändern. Und wenn man jetzt das über die ganze Welt verteilt, über die ganze Erde verteilt, anschaut, noch länger. Da braucht man ja nur schauen, was sich bei uns da zu allen in den letzten Jahrzehnten geändert hat, alles. Auch diesbezüglich.
Im Grunde eh viel. Und rasant.
Also, und das wird halt noch schneller werden. Wir sind in einem ziemlichen Tempo drinnen, in Wahrheit. Aber klar, das ist eigentlich an sich ein gutes Zeichen, weil es heißt, dass also das Geistige im Grunde relativ stark eingreifen kann, weil Geist ist eben der ununterbrochen umbaut und verändert. Der sagt mir, jetzt habe ich es endlich gut gemacht, jetzt bin ich die nächsten 100 Jahre zufrieden. Nein, das sagt schon eigentlich in der nächsten Sekunde, aber es muss weitergehen. Das reicht nicht, der Geist will umgestalten, sonst ist er nicht Geist. Also, das heißt, je mehr der Geist eingreift, desto schneller geht die Umgestaltung vor sich. Und wir müssen halt mit unserem Bewusstsein mithelfen mit dem Tempo. Das ist das Problem. Wir müssen das rasende Tempo bewältigen irgendwo. Das ist unser Problem. Und alles, was feste Struktur ist, letztlich auch alles, was aus der Vergangenheit kommt, gibt uns, wie soll ich sagen, das nötige Gegengewicht dazu, was bremst in Wahrheit. Weil das ist das, was umgestaltet werden soll, was aber bis zu einem gewissen Grad immer Wert dagegen. Weil es halt so oder so ist und sagt, im Bild gesprochen, so möchte ich bleiben. Weil es ist ja nicht so einfach, dass ich da einen Zipfel anfange sozusagen irgendwie zu schleifen dran, sondern bei was Lebendigen oder Seelischen ist es ja so, dass wirklich mit jeder kleinsten Änderung das Ganze in eine Veränderung gebracht wird. Ich kann nicht an den Eckern nur was verändern, sondern es ist im Grunde immer ein tiefer Eingriff in das ganze System. Also das Einzige, wo das geht, ist das Tote. Beim Toten kann ich sagen, das Radl tausche ich jetzt aus. weil das ist kaputt oder ich will andere, ich will jetzt Alufelgen drauf an meinem Auto, statt normale Stahlfelgen. Dann tausche ich das halt aus und das fährt trotzdem. Schon bei einem lebendigen Organismus geht das nicht so einfach. Wenn man versucht, so mit Organtransplantation und was Gott, was ist alles Mögliche, aber im Prinzip ist das ein tiefgreifender Eingriff in den ganzen Organismus. Also das hat nicht nur eine Wirkung punktuell dort, wo ich was austausche oder verändere, sondern in Wahrheit beeinträchtigt es oder verändert es, sagen wir mal so, die Funktion des Ganzen. Mit dem muss ich immer rechnen. Und das ist halt sehr heikel, dann das so zu verändern, dass es noch funktionstüchtig bleibt, dass das System nicht zusammenstürzt sozusagen, dass das nicht ganz außer Tritt kommt. Weil ich muss es eigentlich von einer Schwingungsebene auf eine andere bringen, die auch wieder möglich ist. Wo das Ganze wieder harmonisch zusammenschwingt. Weil sonst fällt mir irgendeine Einzelheit im Grunde heraus. Also da bringe ich was Abtötendes hinein. Dann schade ich dem Gesamten. Das ist halt für unser Denken heute so schwierig, weil unser technisches Denken ist eben zunächst einmal kein ganzheitliches, wenn man das moderne Schlagwort nehmen darf, aber schon ab dem Ätherischen, erst recht im Astralischen, ist immer das Gesamte betroffen. Ich meine, wie wir mittlerweile aus der Physik wissen, geht das sogar bis ins Physische hinunter, weil das Physische, also das, was die Physiker als Elementarteilchen und so weiter erfassen, bildet ein Ganzes. Im Prinzip reagiert der Kosmos auf jede Veränderung immer als ein Ganzes. Es gibt keine punktförmig lokalen Wirkungen. Die Wirkung ergreift bis zu einem gewissen Grad den ganzen Kosmos. Das heißt, wenn ich dort die Kreide fallen lasse, wird irgendwas in der Andromeda-Galaxis passieren, sozusagen. Nicht gleich, dass die zusammenstürzt, aber der ganze Kosmos reagiert im gleichen Moment. Nicht Signal geht dorthin, bitte, der Kerl hat die Kreide fallen lassen, sondern morphogenetische, gleichzeitig, es geht nicht anders.
Morphogenetisches Feld, oder?
Bitte?
Morphogenetische Felder, in dem Sinne.
Hat was damit zu tun, ich meine, die morphogenetischen Felder gehen dann mehr ins Ätherische hinein. Also das
ist
auf welche Ebene? Das ist wirklich auf der quantenphysikalischen Ebene, zum Beispiel quantenmechanisch gesehen, also da bin ich im untersinnlichen Bereich, sogar, da bin ich sogar schon im unterphysischen, wenn man will. Und auch da hängt das ganze System zusammen. In Wahrheit gibt es auch Wellenfunktionen sozusagen quantenmechanisch gesehen, die den ganzen Kosmos umspannt. Und die wird modifiziert. Und alles andere ist eine Abstraktion, die nur näherungsweise gültig ist. In gewissen Grenzen kann ich natürlich Experimente machen, die ich halbwegs lokalisieren kann, und da vernachlässige ich halt den Rest. Aber hundertprozentig stimmt es halt dann einfach nicht. Das ist schon physikalisches Wissen heutzutage im Grunde. Also das heißt, letzten Endes habe ich es immer mit einer Ganzheit zu tun. Und egal was ich tue, wie klein es ist, es ist ein Eingriff ins ganze System. Ins ganze Universum sozusagen, wenn man will. Bereits auf der physischen Ebene, erst recht auf der ätherischen Ebene und besonders stark auf der astralischen Ebene. Daher, der Astralleib heißt ja nicht umsonst Astralleib. Es hat was damit zu tun, dass das, was wir sozusagen als Grundlage unseres Seelischen haben, weil das Seelische lebt zunächst einmal im Astralleib irgendwo, hängt mit der ganzen Sternenwelt zusammen. Das heißt, mit dem ganzen Kosmos, bis an die Grenzen des sichtbaren Kosmos hinaus. Also wirklich bis zu den Sternen hinaus. Hängt das zusammen. Das am allerstärksten. Da hängt sozusagen die physische Ebene und die ätherische, da ist es noch schwächer im Vergleich dazu. Aber da ist es schon vorhanden. Aber da erst recht. Das heißt, im Grunde damit, dass jede Seelenerregung erfasst die gesamte kosmische Seelenwelt in Wahrheit. Und daher im Grunde schon allein dadurch, dass wir im Seelischen, in unserem eigenen Seelischen eine Unordnung schaffen, hat das einen Einfluss auf die gesamte Seelenwelt überhaupt. keine Zunge, das sind meine privaten geheimen Gedanken oder sonst was, die geht die Welt nichts an. Kann ich ja sagen, sie geht die Welt nichts an, nur sie beeinflusst letztlich die ganze Welt. Also das ist nicht trennbar irgendwo. Das ist das Schwierige irgendwo.
Die wenigsten wissen das.
Naja, sicher, ja. Und die wenigsten wollen es auch wissen, weil natürlich damit auch ziemlich massiv eine gewisse Verantwortung eingefordert wird, selbst für das, was ich denke, für das, was ich empfinde. Weil selbst die Gefühle, die Emotionen, die ich mir erlaube, Emotionen sind halt die mehr triebhafte Seite, das heißt, was mir passiert sozusagen, was mir durchgeht mit mir, das Gefühl ist das mehr, wo das Ich drinnen lebt, zwar vielleicht auch leidet oder sich freut, aber was es doch also in der Hand hat irgendwo, wurscht, aber ich habe eine Verantwortung dafür, im Grunde muss wissen, je nachdem, was sich da abspielt in mir, es hat eine Wirkung in der Welt letztlich. Und daher das, was ich immer wieder sage, es gibt heutzutage eine immense seelische Umweltverschmutzung. Schon allein bedingt dadurch, dass wir unheimlich viel, wenn man jetzt den Gedanken der Reinkarnation dazu nimmt, dass wir über viele, viele Erdenleben einfach sehr viel Fehler gemacht haben. Sagen wir es einmal so, Fehler gemacht heißt nichts anderes. Da gibt es nicht irgendwo eine Gesetzestafel in Wald, wo einer steht und sagt, ja, du bist böse, habe ich notiert. Nein, es heißt nur, ich habe was getan oder empfunden oder und so weiter, was das Gesamtsystem durcheinander bringt im Grunde, was nicht in Einklang damit steht. Dann, ja, ich musste es sogar tun, um einen eigenen Seelenleib, einen eigenen Astralleib zu bekommen. Das heißt schon, oder ist der Versuch eigentlich, einen eigenen selbstständigen Kosmos herauszureißen? Ego ist dann schon die Steigerung sozusagen davon. Der Ego bilden heißt im Extremfall, ich möchte meine eigene unabhängige Seelenwelt bilden, die mit dem Rest nichts zu tun hat. Das ist sozusagen der Extremfall. Das heißt, ich baue eigentlich ein eigenes seelisches Universum, das sich völlig isolieren will vom Rest. Aber das beeinträchtigt natürlich einerseits die ganze Seelenwelt rundherum und mir geht irgendwann auch die Luft aus, weil es in Wahrheit ja einfach eben nur ein Bruchstück ist und eben nicht das Ganze drinnen ist. Weil wenn das Ego so groß ist, dass es den ganzen Kosmos umfasst, dann ist es eh wunderbar. Weil dann ist kein Ego mehr im Grunde. Weil dann ist es eben identisch mit der gesamten Seelenwelt und will deren harmonisches Gedeihen haben. Also wenn das Ego so groß ist wie die ganze Seelenwelt, dann ist das Beste, was nur sein kann. Das Problematische ist, wenn es je kleinlicher eigentlich der Egoismus ist, je enger er ist sozusagen. Und in seiner Enge, in seiner Unvollständigkeit einen eigenen Kosmos bilden will.
Die Ich-AT sozusagen.
Ja, genau. Genau. Ja, genau. Das ist dann, die ist an sich nämlich für sich nicht lebensfähig in Wahrheit dann und dem großen Ganzen schadet es überhaupt, wenn es gehäuft auftritt, auch letztlich. Weil da dann zwar die Verbindung nie ganz abreißt, in Wahrheit, das geht gar nicht, aber sie wird halt beeinträchtigt und gestört. Und diese Abtrennung vom Ganzen ist da in Wahrheit also noch viel, viel gefährlicher und problematischer als auf der physischen Ebene.
Ist die Seelenwelt die Welt in Seelen?
Könnte man so sagen, ja. Könnte man mit dem, also Platon hat zum Beispiel den Begriff der Weltenseele geprägt, könnte man mit dem in Zusammenhang bringen. Also es hängt eben einfach damit zusammen, die Welt ist halt einfach hat Stufen, also so verschiedene Stufen, so verschiedene Ebenen. Und von denen die physische eben nur die unterste ist. Dann ist eben die ätherische, dann ist die astralische, wenn man es so nennen, oder eben Seelenwelt. Das Seelenwelt, Astralwelt ist ein identischer Begriff. Und dann kann man es auch Weltseele bis zu einem gewissen Grad nennen, aber sparen wir uns das ein kleines Moment dann auf, weil Astralleib ist nicht ganz dasselbe wie Seele. Seele besteht zwar, wenn man so will, substanziell aus dem Astralischen, ist also was aus der großen Seelenwelt herausgebildet ist, im Idealfall als etwas, was zwar eine gewisse Selbstständigkeit hat, aber trotzdem in lebendiger Verbindung mit dem Ganzen steht. Daher haben wir im Mysterium da einmal diese Seelenschwestern drinnen, von denen so schön heißt, sie vermitteln also die menschlichen Seelenkräfte mit dem Kosmos. Das ist eigentlich immer da. Also, weil das absolute Ego schaffen wir gar nicht, also völlige Isolation. Das würde sofort zugrunde gehen. Also in Wahrheit ist da immer ein Austausch da. Aber was passiert jetzt? Also wir separieren einen gewissen Bereich zumindest heraus, den wir jetzt durch unser Ich beginnen zu individualisieren. Das heißt, wir fangen an, darin schöpferisch tätig zu werden. Wir haben einen kleinen, und das ist auch natürlich gut, dass man das als, wie soll ich sagen, als Übungsfeld einmal um, nicht gleich die große Weltschöpfung auffangen, sondern einmal unseren kleinen Mikrokosmos, unseren seelischen Mikrokosmos zu bearbeiten und darin schöpferisch tätig zu werden, im Grunde nach dem Bild des Sechstagewerkes. Weil das im Kleinen spielt sich das dann in uns ab, sozusagen. Nur ist es jetzt nicht die große Seelenwelt, die gestaltet wird, sondern unsere kleine. Und da herrschen sehr ähnliche Gesetzmäßigkeiten und Gemeinsamkeiten im Grunde. Daher ist das total aktuell für uns, weil in dem Moment, wo wir als Mensch tätig sind, aus unserem Ich heraus, sind wir schöpferisch tätig und das Erste, was wir tun, ist in der Seelenwelt gestalten.
Also aus meinem bewussten Handeln und nicht aus meiner Konditionierung, oder?
Ja. Also aus meiner, ja richtig, nicht aus der Konditionierung heraus, das ist richtig, weil dann ist, wenn wir aus der Konditionierung handeln, ist es jedenfalls nicht unser Ich, das das Bestimmende ist. Aber wenn ich wirklich aus meiner Individualität heraus handle, dann wie bewusst ist wieder so eine Frage. Weil nämlich natürlich die erste Stufe der Entwicklung ist noch relativ unbewusst. Aber was passiert jetzt dadurch? Dadurch passiert, dass dieser Astralleib, der hat zum Beispiel auch die ganze Triebtätigkeit in uns, die Tiere haben und die wir brauchen. Das ist noch nicht im eigentlichen Sinne Seele. Das ist noch was sehr Naturhaftes. Weil da kann keine Rede davon sein, dass das von irgendeinem Ich jetzt, von einem Einzel-Ich in die Hand genommen wird. Das heißt, Seele in unserem Sinne, im Sinne menschlicher Seele, wird es eigentlich erst, wenn das Ich hineinwirkt und einen Teil eben individualisiert. Und das fängt auf der untersten Ebene zunächst einmal an, indem, naja klar, einmal die Sinneswahrnehmungsprozesse, die Triebprozesse, in die eine gewisse Individualisierung hineinkommt. Dass das nicht mehr nur Gruppeninstinkt ist und die Art der Wahrnehmung nicht nur gruppenmäßig bestimmt ist, sondern wo eine gewisse individuelle Note hineinkommt. Das ist einmal die unterste Ebene. Und dadurch bildet sich innerhalb des Astralleibes ein Bereich, den Steiner die Empfindungsseele nennt. Darf ich das wieder abkürzen? Die Empfindungsseele. So nennt er das halt, man kann es auch anders nennen, aber irgendeinen Namen muss man halt finden.
Na, irgendeinen, das muss ja mit der Empfindung
nicht spüren. Es hat was mit der Empfindung, es hat was mit Trieb und Empfindung zu tun. Also, das heißt, es hat zum Beispiel noch nichts zu tun mit Verstandestätigkeit oder so. Also, es ist noch nicht so bewusst, es hat was mit Lust und Leid natürlich zu tun irgendwo. Mit dem schon, es hat was mit der Sinneswahrnehmung zu tun, sie zu erfreuen an den Farben, sie überhaupt bewusst seelisch aufzunehmen, weil wenn ich nämlich es im Astralleib habe, ist das Erleben anders. Das Tier zum Beispiel trennt sich nicht von der Welt. Das lebt astralisch die Außenwelt auch mit, seelisch. Das heißt, ein Tier hat nie den, ich bringe mir das Beispiel mit der Katze und mit der Maus, die Katze sitzt nicht vor der Maus und sagt, jö, da sitzt eine leckere Maus, ich überlege mir jetzt, ob ich die fressen werde oder nicht, oder ob ich noch hinbratzeln werde. Ja, es nimmt sie nicht gegenständlich wahr, es ist etwas ihr gegenübergestelltes, weil in dem Moment würde sie sich als ich empfinden. Ich bin was anderes als die Maus. Also es ist einfach ein Gemeinschaftserlebnis. Und da taucht im Bewusstsein ein seelisches Bild auf, das von Farbstimmungen erfüllt ist oder sonst was, die aber gar nichts zu tun haben mit dem, was wir äußerlich sehen. Das Bild, das wir uns formen, dieses gegenständliche Bild, das formt sich die Katze nicht. Es ist gar nicht notwendig für ihre Orientierung, sie kann sich trotzdem wunderbar orientieren. Sie orientiert sich nach diesen sozusagen Farbempfindungen, nach den Geruchsempfindungen und so weiter, noch viel stärker noch. Die Farbempfindungen sind bei der Katze ja schon da, aber das sind gar nicht die sinnlichen so sehr, weil die meisten Säugetiere, auch die Katzen, sind ziemlich farbenblind. Also die nehmen die Welt mehr in Hell-Dunkel-Schattierungen wahr, nur gewisse Farbnuancen. War zum Beispiel anders bei den Sauriern oder so, die waren ausgezeichnete Farbseher, teilweise besser als der Mensch. Das waren teilweise Tetrachromaten, das heißt, die haben auch den UV-Bereich miterlebt. Irgendwo, also die sind ganz stark ins Sinnliche hineingegangen, wirklich also sozusagen ins Äußere. Bei der Katze ist es so, dass es eigentlich äußerlich mehr oder minder nur in den Hell-Dunkel-Schattierungen lebt, aber dafür unheimliche seelisch-astralische Formen, die jetzt die seelische Beschaffenheit der Umgebung ausdrückt. Ihre eigene und die der Umgebung. Und das ist aber ungetrennt miteinander. Das heißt, die Katze erlebt die Maus ganz anders, wenn sie Hunger hat, als wenn sie satt ist. Entstehen ganz andere Bilder. Und wenn die Katze satt ist, ist die Maus uninteressant. Jedenfalls als Beuteobjekt völlig uninteressant. Das taucht gar nicht auf. Das heißt, es tauchen gar nicht die Farbstimmungen, die Bilder, die Formen auf, die was mit jetzt sozusagen Fressen zu tun haben, wenn wir es von außen betrachten. Ich meine, wir haben Reste davon. Ich meine, es ist nicht so, dass wir gar nicht mal etwas davon haben, weil wir sehen im Grunde auch nur das, was uns interessiert und was wir erwarten und was wir sehen wollen in Wahrheit. Und den Rest übersehen wir. Daher, ein Maler sieht in der Landschaft ganz was anderes, stürzt sich da, das ist interessant, das ist spannend, 100 andere rennen vorbei und interessieren sie überhaupt, sie sehen es einfach nicht. Obwohl es genauso vor der Nase ist und die Augen genauso gesund sind. Also wir brauchen nicht glauben, dass das, was wir, ich als Einzelmensch, jetzt wahrnehmen von der Welt, dass das schon das Ganze ist. Der Nebenmensch nimmt schon noch, auf der sinnlichen Ebene, ich rede jetzt nur von der sinnlichen Ebene, nimmt noch ganz andere Facetten wahr, vielleicht einiges von dem, was wir wahrnehmen, dafür wieder nicht. Weil es ihn in Wahrheit gar nicht interessiert. Das heißt, auch bei uns ist es so, dass wir unser Inneres sehr wohl mitbringen und hineinmischen noch in das Objektive. Aber bei den Tieren ist das 1:1. Das heißt, die innere Gestimmtheit bestimmt total, wie die Außenwelt wahrgenommen wird. Aber dadurch passt es auch sehr gut zusammen in Wahrheit. Es filtert sich genau das heraus, sozusagen, was zu ihrem Bedürfnis jetzt passt. Wir haben es gerade durch die Objektivität schon wieder ein bisschen schwieriger sogar. Weil das automatisch jetzt gar nicht mehr so funktioniert. Es ist so halb-halb.
Es gibt ja bei uns auch Zeit, wo das so ist, im Säuglingsalter.
Ja, ja, richtig, ja, ja, natürlich. Natürlich.
Und in früheren Kulturepochen?
In früheren Kulturepochen wird es dem immer ähnlicher. Und wenn jetzt also die Empfindungsseele beginnt aber schon auch, zumindest auf der Sinneswahrnehmungsebene, diese Trennung deutlich zu werden. Also das heißt, es wird mir klar, was Außenwelt ist und was mein seelisches Erleben ist. Diesbezüglich. Da fange ich in Wahrheit erst richtig an, die Außenwelt als Außenwelt zu erleben. Bis dahin schwimmt es noch durcheinander. Das ist noch ganz stark zum Beispiel in der urindischen Kultur. Die erleben eigentlich nur den Schleier der Maya, die sie drüber zieht. Sie merken, es verdunkelt sie was drüber. Das wird nämlich dann die sinnliche Wahrnehmung werden. Vorher war im Grunde nur dieses seelische Erleben da, also seelische Bilder, Farbstimmungen, Formen, die einfach ausdrücken, was da ist. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie sich ein Mensch orientieren konnte, aber wunderbar konnten sie das, weil sie sich nach den inneren Erlebnissen, die nichts mit dem, was wir halt sinnlich erleben, zu tun haben, aber die ganz klar aussagen, das ist gefährlich, das ist dieses oder jenes. Also es konnten sie teilweise einfach viel besser sogar umgehen mit der Natur und mit diesen Dingen, weil sie es nicht nur von der Außenseite gesehen haben. weil ich viel mehr sofort gespürt habe, das ist eine giftige Pflanze oder das ist eine, die bei dem oder dem heilend ist, wenn ich was spüre, aber halt nicht mit klarem gegenständlichen Bewusstsein, wo ich mit dem gegenüberstehe. Also das heißt, als Botaniker beschreiben hätte die Pflanze nicht kennen, so wie wir. Sondern er hätte die Imagination schildern können, die ihm auftaucht, wenn er dort hinkommt, und er hätte gewusst, einfach, was er damit tun soll. So anders ist die Wahrnehmung, das Erleben damals gewesen. Und in der urpersischen Kultur wird der Schleier jetzt noch dichter. Nicht umsonst spreche ich von Licht und Finsternis, das ist also die Zeit der Licht und Finsternis-Ding, hell und dunkel. Wobei hell Licht eigentlich vor allem erlebt wird, die Himmelswelt, also das oben, und alles, was Erdenwelt ist, wird sehr finster erlebt. Aber es fängt an, gegenständlich zu werden, im Bewusstsein für die Leute. Noch gar nicht richtige Farbwahrnehmung, für das haben sie noch, also für äußere sinnliche Farben. Da spielt noch sehr stark die imaginativen Farben hinein, also das rein seelisch Erlebte. Weil die sinnlichen Farben sind ja nichts anderes als ein winziger Rest von diesen seelisch erlebten Farben, die dann an die Gegenstände gekleistert werden, könnte man sagen. Was ist Farbe? Bitte, was ist Rot? Was ist Rot? Das, was in einem Farbtopf drin war, ist das Rot? Was ist das eigentlich? Oder ist es die elektromagnetische Schwingung? 600 Nanometer oder was? Ist es das?
Eine Aussparung von Licht, oder?
Ja. Hat mit dem allen sicher was zu tun. Aber eigentlich ist es ein seelisches Erlebnis. Wenn ich das nicht habe, ich kann über elektromagnetische Schwingungen, über das alles kann ich wunderbar reden, aber ich habe nicht die geringste Vorstellung, was rot ist dadurch. Nicht wahr? Oder? Erklären Blinden, was rot ist. Erklär sie aus den physikalischen Formeln oder sonst was. Vom Erlebnis rot kriegt er nichts mit. Das Erlebnis rot, das heißt, das, was wir wirklich erleben, wenn wir hinschauen, ist was Seelisches. Und in dem Moment, wo die Seele verweigert, das aufzunehmen, ist er nicht da für uns. Es ist weder was Stoffliches, es ist nicht einmal was Ätherisches, sondern es ist was Seelisches. Nur ist der Prozess eben jetzt der Bewusstseinsentwicklung so weit gegangen, dass wir einen bestimmten, eigentlich kleinen Teil dieser seelischen Erlebnisse, die in der Seelenwelt eben noch viel reicher sind, also in der Seelenwelt gibt es noch viel mehr Farbstimmungen und Lichtintensitäten, Leuchtintensitäten, wenn man so will, davon ist ein kleiner Teil der sich jetzt über unsere gegenständliche Welt legt oder an der erlebt wird. Das heißt, wir erleben an der Außenwelt, die wir uns selber gegenübergestellt haben in gewisser Weise, mit der wir vorher in einer Einheit verbunden waren. Jetzt erwecken wir uns, sage ich fast, die Illusion einer Welt, die uns gegenübersteht. Und damit wir es überhaupt wahrnehmen, müssen wir etwas Seelisches darüber kleiden, sozusagen. Sonst wäre es ja gar nicht da, sonst wäre es sozusagen durchsichtig für uns. Und das war zuerst als ein dunkler Schatten oder gleißendes Licht, das uns blendet, also Helligkeit oder Finsternis, in der urpersischen Zeit noch, dann halt mit den Zwischenstufen halt, alle möglichen Helligkeitsschattierungen, aber noch nicht farbig. Und mit der Zeit entsteht das farbige Erleben, indem also winzige Teile dieser eigentlich seelisch-astralischen Farbwelt da anheften an die Gegenstände. Und das fängt dann an, so in der ägyptischen Zeit stärker zu werden. Das ist die Zeit, wo die Empfindungsseele im Wesentlichen entwickelt wird. Das heißt nicht, dass es sie vorher gar nicht gab. Ich meine, die gab es schon im Ansatz in der lemurischen Zeit. Also das heißt, ganz wie der Mensch das erste Mal die Erde betreten hat bei einer Inkarnation, fängt es ganz leise an. Das heißt, das Ganze ist immer mit dem berühmten Körnchen Salz zu nehmen. Also es ist nicht hundertprozentig, aber erst in der ägyptischen Zeit wird die wirklich aufgeplustert sozusagen, also da entfaltet sie sich richtig. Und da haben jetzt die Menschen dann wirklich auf der Wahrnehmungsebene, auf der Empfindungsebene, beginnen sie sich stark zu trennen von der Welt, die um sie herum ist, auf allen Ebenen. Und daher kriegen sie jetzt ein Interesse für die gegenständliche Welt, fangen an, Gegenstände riesig zu bauen. Also die großen Bauwerke und das alles riesig monumental zunächst einmal.
Das ist ein Teil jetzt von mir, in meiner Seele, genau. In meinem Astralischen, ist das jetzt mein Eigen, oder?
Genau, genau. Das ist jetzt ein Teil des Astralleibes, der aber von mir bearbeitet wurde. Allerdings noch trotzdem sehr unbewusst, also, weil ich schaue noch nicht alles, wie das zugeht. Es passiert halt und das ist ein Impuls, der vom Ich ausgeht, der Wirkungen hat, aber wie das alles zusammenhängt, da schaue ich dann noch lange nicht. Also es ist ein noch sehr unterbewusster Prozess, aber er zeigt Ergebnisse, aber das gehört zum Ding. Das heißt also, das Ich wirkt in den Astralleib hinein und fängt an, ihn zu individualisieren. Weil das Geist selbst, das ja auch der Umwandlung des Astralleibes entsteht, wie wir es das letzte Mal besprochen haben, das erfordert schon eine ganz bewusste Tätigkeit. Da muss ich eigentlich ganz bewusst spüren, was in meinem Seelischen los ist und das ganz bewusst in die Hand nehmen und formen und so weiter. Das
zum Beispiel? Wie zum Beispiel?
Naja.
Deine Gefühle, deine Gedanken.
Zum Beispiel Gefühle, Gedanken, also wenn man nur von den Nebenübungen Gedankenkontrolle hernimmt. Okay. Also da fängt schon an und dann also die Willensübung zum Beispiel als nächstes. Und wenn man die zwei hat, die als Ausgleich das Gefühlsmäßige ins Gleichgewicht zu bringen, Gleichmaß des Gefühls sozusagen. Das sind einmal die drei wichtigen. Wenn man mit dem arbeitet, da muss man schon wirklich ganz bewusst arbeiten. Da geht es auch noch sehr viel, trotzdem wirkt das Kollektiv noch sehr viel mit an und hilft mir dabei eben gar nicht nur das eigene Ich wirklich mitwirkt, sondern halt von mir aus das Ich des Pharaos oder sonst was, der bestimmte Regeln vorgibt und indem ich sie einhalte, zwar nicht weiß warum und wieso, ist wurscht, aber ich, weil ich ein paar Veruntertan bin, tue ich es eben und aus mir heraus könnte mir nichts anderes einfallen lassen, mache ich es halt und dadurch beginnt sich Empfindungsseele zu formen. Die ist vielleicht noch nicht ganz individuell, aber immerhin, es wird ein Weg gebahnt und es wird ein Weg gebahnt, dass das Ich selber, das eigene, dann immer stärker eingreifen kann.
Und wie läuft es dann mit Lebensgeist vom Geistesmensch? Also wie bewusst ist das oder wie?
Das ist noch bewusster. Also noch das ist halt noch bewusster. Das heißt, im Endeffekt müsste das so weit laufen, dass ich jede einzelne Lebenstätigkeit bis ins kleinste Organ hinein ganz bewusst in die Hand nehme. Da sind wir wirklich weit entfernt. Das heißt, da ist kein Redner davon im Grunde. Das heißt, da brauchen wir namentlich jetzt während unserer Erdentwicklung noch ganz gewaltig Hilfe, um einmal in die Richtung zu kommen, dass wir es aus unserem Ich bewusst heraus beherrschen können. Das ist zum Beispiel ganz wesentlich der Christusimpuls, der da mitwirkt. Der hilft sehr stark, also Ätherleib zum Lebensgeist zu verwandeln und dadurch etwas vorzubereiten, was erst viel später dann wirklich ganz unser eigenes werden wird. Aber es wird vorbereitet, nicht wahr? Mhm. Es wird vorbereitet. Also so wie da von mir aus das Ich, das Pharao oder der Altpriester vorbereitet wird beim einzelnen Menschen, dass er eine Empfindungsseele bilden kann, dass dann langsam sein Ich hineinfließt und wenn er das dann endlich einmal ganz bewusst kann, das heißt Gedankenkontrolle, Willensinitiative und so weiter, dann kann er anfangen, eigenes Geist selbst zu bauen. Da können wir während unserer Erdentwicklung schon ein bisschen was tun in die Richtung.
Bewusstseinszeitalter gerade eben jetzt.
Jetzt fängt es eigentlich erst so richtig an. Vorher war es im Grunde noch nicht möglich. Mhm. Genau. Und eben in der ägyptischen Zeit noch kein Weg davon im Grunde. Außer durch gestrenge Schulung, Einweihung und so weiter, wo aber dann das ganze Priesterkollektiv mitwirkt, damit der eine Schüler da einen Schritt weiterkommt. Also das ist die Empfindungsseele. So, damit wird also im Astralleib gearbeitet. So, jetzt geht es aber weiter. Auch die anderen Sachen müssen vorbereitet werden. Das Ich arbeitet unbewusst am Ätherleib. Unbewusst tun wir das trotzdem immer, indem wir unsere Gewohnheiten bis in unsere Lebenstätigkeit hinein durchformen, individualisieren. Wir wissen, wir merken nur im Bewusstsein nicht viel davon. Aber in Wahrheit ist bei jedem Menschen das Temperament zum Beispiel. Da spielt sicher die Vererbung eine gewisse Rolle, die Einflüsse, die von außen kommen, spielen eine gewisse Rolle, aber es spielt auch das mit, was sich das Ich hereinbringt und jetzt hineinbaut in das. Ohne es zu merken, ohne es zu wissen. Weil er ist ja nicht genau derselbe Choleriker wie der Papa, sondern er ist zwar vielleicht auch Choleriker, aber ein bisschen anders trotzdem. Und in dem bisschen anders steckt seine Individualität darin. Er wird nie drauf kommen, dass er das hineingebaut hat, aber trotzdem ist es in Wahrheit sein Ich, das daran baut. Und dann fängt er an, also den Ätherleib zu individualisieren. Solange das nicht bewusst ist, wird aber nicht gleich Lebensgeist daraus, aber es wird etwas anderes daraus. Weil diese Lebenstätigkeit, jetzt schauen wir mal, wo haben wir die schon heute schon gehabt? Na, wir haben die zum Beispiel sehr stark gehabt bei der Gehirntätigkeit, wo das Denken, das Gehirn formt, wo man gerade so zuschauen kann, wie das Denken, das Gehirn baut. Die Lebenstätigkeit oder die Lebenskräfte haben nämlich mit diesen Denkkräften auch sehr viel zu tun. Das ist halt im Grunde nur ein Schatten. Das Ähnliches, nur komplexere Gedanken spielen sich in unserem ganzen Organismus ab. Man könnte sagen, das sind die Lebenskräfte, die da drin tätig sind. Das ist nichts anderes, im Grunde nichts anderes. Das sind halt vielleicht die Schwächsten noch, aber sonst ist es genau dasselbe. So, gut, die fangen jetzt an zu bauen an unserem Organismus, dann müssen wir ins Temperament eingreifen, greifen in die Lebenskräfte eingreifen, bis in die Gehirntätigkeit hinein beginnen dort einzugreifen und beginnen gerade dadurch die Grundlage zu schaffen, dass da physische Strukturen entstehen, die sich dieser Tätigkeit auch dadurch bewusst werden können, dass sie sie zurückspiegeln. Also ich sehe sozusagen das Ergebnis dieser Tätigkeit. No, indem ich anfange, wenn ich so weit bin, den Ätherleib so weit zu beeinflussen, dass er anfängt, nämlich namentlich in den Gehirnstrukturen zu bauen, dann kriege ich ein Spiegelbild des Gedankenerlebens. Das ist das Spiegelbild davon. Das ist das Spiegelbild, das ich sehe davon. Das ist ein sehr abstraktes Spiegelbild in Wahrheit. In Wahrheit steckt dahinter Lebenstätigkeit. Lebenstätigkeit, die namentlich das Gehirn baut, die spiegelt sich da drin. Aber bewusst wird sie mir erst, wenn sie bis ins Physische die Struktur bildet.
Also das, wenn ich den Gedanken aufgefangen habe.
Genau, wenn ich ihn eigentlich dann abgestochen habe wie ein Schmetterling und auf die Tafel pick. In dem Moment erfasse ich ihn erst im Grunde. Solange er noch lebt, merke ich nichts davon. Aber in dem Moment, wo er stirbt, sozusagen in die Gehirnstruktur, beginne ich es zu merken. Und dann entsteht überhaupt erst die Möglichkeit, mir der Gedanken, die ganze Zeit schon in mir arbeiten, weil sie eigentlich meine Lebenstätigkeit sind, aber mir eher bewusst zu werden. Und in dem Moment entwickle ich die sogenannte Verstandesseele. Mach schon was drunter. Die Verstandesseele.
Und was für Gedanken sind das dann speziell?
Naja, die ersten eigentlich es sind Gedanken, die Lebenskräfte betreffen. Also es sind noch nicht die logischen Gedanken, also noch lange nicht. Das dauert, das fängt an. Na, zum Beispiel, ich spüre die Gedanken, die im Ätherleib bezüglich der Temperamente drinnen leben. Das kann man in der griechischen Philosophie wunderbar verfolgen. Da gibt es also die griechischen Naturphilosophen, der Heraklit, der vom Feuer spricht und der zugleich selber ein immenser Choleriker war und auch den Zusammenhang erkennt irgendwo. Der sagt, die ganze Welt ist aus dem Feuer geschaffen, weil der erlebt sehr stark also die Kräfte des Wärmeäthers zum Beispiel in sich. Die erlebt er sehr stark und das spiegelt sich bei ihm. Das heißt, er kann es bis zu einem gewissen Grad gedanklich erfassen, im Feuer ist so ein Urelement drinnen. Und aus dem baut er alles auf und zugleich ist das für ihn aber auch der Logos, das Wort, das Geistige überhaupt, das hereinkommt. Also das spürt er ganz deutlich, dass das da auf den Tor hereinkommt. Und durch sein Temperament auch, das er hat, hat er halt besonders dort den Zugang. Also diese Kräfte, die in den Elementen bzw. Temperamenten wirken, mit dem fängt es eigentlich an. Das sind noch nicht wirklich abstrakte Gedanken. Also da ist noch weit weg von der Logik. Und das Ganze im Grunde in mehr mythologische Bilder gekleidet. Er spürt aber auch sehr deutlich, dass das Ich was damit zu tun hat. Er nennt es halt noch nicht so. Er nennt es, wie damals die Griechen alle noch, den Daimon, das Daimonion. Sokrates spricht auch noch davon, weil das Ich noch ein bisschen darüber steht, über der ganzen Sache. Also es greift noch nicht so ganz ein, es erscheint einem selber noch wie ein höheres Wesen. Na klar, weil man dessen noch gar nicht bewusst bin. Es ist zwar mein Ich, aber ich habe noch nicht das nötige Selbstbewusstsein dazu, dass ich das mitkriege, dass mein Ich eigentlich da tätig ist. Es erscheint mir eigentlich noch wie ein Genius, der über mir schwebt und mit mir tut. Von dem ich zwar spüre, der gehört mir, der hat was mit mir zu tun, aber ich fühle mich noch nicht als dieses Wesen selber. Also das fängt erst an. Aber ein bemerkenswerter Satz, den er sagt, griechischen Naturphilosophen haben ja alle, also für die war Reinkarnation eine klare Anschauung, also ganz deutlich, mein Daimon ist mein Schicksal. Der baut mein Schicksal, das war ihm ganz klar. Also mit dem Ich hängt es zusammen. Der von dort kommt es her, niemand anderer. Also Heraklit war Eingeweihter in Wahrheit, also in die ephesischen Mysterien. Weil die ganze Philosophie kommt eigentlich aus den Mysterien heraus. Das war Mysterienweisheit. Aber eben auf eine neue Weise aufgefangen, eben weil sich beginnt jetzt die Verstandesseele zu empfinden, sodass der einzelne Mensch es in sich erleben kann, und nicht dazu jetzt den ganzen Einweihungszirkus sozusagen braucht mit den Priestern rundherum das zusammen, sondern er in sich. Was dann später bei den Griechen immer wieder zu Problemen geführt hat, nicht wie so viele Prozesse wegen Mysterien verraten oder was. Weil immer mehr Menschen auftauchen, die in sich Dinge erleben, die eigentlich nur in den Mysterien gesagt wurden. Und dann heißt es, naja, der war ja eingeweiht und so weiter und hat das also verraten, weil wo soll er es herhaben? Ich meine, von Aeschylus, von dem ältesten Dramatiker wird das gesagt, also der wurde angeklagt, eben des Mysterienverrats, und da stand die Todesstrafe. Also das ist ganz streng gehandhabt worden, weil eben in den Mysterien und daran teilnehmen zu dürfen überhaupt, musste man einfach eine lange Schulung durchmachen, und das konnte nicht einfach irgendwer so wie viel Zeit in Mysterien gehen. Also wenn man nicht entsprechende Schulung durchgemacht hatte, das ungeweihte Ohr durfte das nicht treffen sozusagen. Wenn man empfunden hat, dann wird nicht nur das Mysterium verraten, es wird auch der andere geschädigt dadurch, also dadurch entsteht keine richtige Wirkung, weil der Einzelmensch eben noch gar nicht umgehen kann damit. Aber jetzt tauchen immer mehr Menschen auf, die das aus sich heraus wollen. Der Eisgelos ist davon gekommen, weil er nachweisen konnte, ich war gar nicht eingeweiht in den Mysterien. Und schreibt aber in seinen Dramen Dinge, die also reinste Mysterienerlebnisse sind. Aber das sind halt immer noch sehr mythologische Bilder, ist aber eigentlich schon Verstandesseele, aber ganz imaginativ noch. Also sehr bildhaft noch, nicht abstrakt logisch. Also Verstandesseele darf man sich nicht gleich denken, das ist abstrakte Logik. Das ist erstens, als erstes einmal bildhaftes Denken, sagen wir, indem aber reale Zusammenhänge symbolisch, wenn man so will, dargestellt werden. Ich meine, unsere Mathematik arbeitet auch mit Symbolen in Wahrheit, nur sind sie halt ganz abstrakt. Machen wir mit der X oder sonst irgendwas hin. Damals waren es halt im Grunde mythologische Bilder, in denen man es geschildert hat. Und die waren sich ja schon bewusst, das ist halt ein Bild dafür. Ich meine, der hat auch nicht geglaubt, dass das Bild jetzt eins zu eins so zu nehmen ist und der Zeus dann wirklich da als muskulöser Mann mit Blitz irgendwo dasteht. Das war ihm schon klar, dass das ein Bild dafür ist und ein Symbol dafür ist. Aber immer ein real erlebtes Symbol. Man nennt es auch Verstandes- und Gemütsseele. Also das heißt, es ist auch diese Trennung vom Gefühlsmäßigen, und Gefühlsmäßiges und Denken ist da eigentlich noch nicht wirklich getrennt voneinander. Es ist stark schon getrennt, das Willensmäßige, das ist abgesetzt davon, während bei der Empfindungsseele das noch alles sehr durcheinander schwimmt. Das heißt, also zum Beispiel Wahrnehmen und das Haben wollen oder so ist noch nicht sehr leicht zu trennen voneinander. Also das heißt, da kommt die Disziplin dann von oben, die Erziehung von oben, dass man sich da auch beherrschen kann. Weil das ist gerade also in der Zeit dann die ganz große Problematik, daher dauert die große Zeit von den ganzen Gebote und das alles kommen. Also die ganzen Gesetzestafeln, das heißt die 10 Gebote, erfolgt ja auch in die ägyptische Zeit in Wahrheit. Also, oder die Gesetzestafeln des Hammurabi oder sonst was, das sind ja noch nicht Gesetze, wie man es dann später in Rom hat in Wahrheit, sondern das sind Moralregeln, die halt streng eingefordert wurden, um die Menschen zu erziehen, damit sie eben mit der Empfindungsseele umgehen können. Weil nämlich die Instinkte des Astralleibes, so wie es das Tier hat, damit ins Schwimmen kommen. Weil jetzt mache ich was Eigenes daraus und plötzlich funktioniert das Naturgegebene nicht mehr so gut. Das ist immer das Problem. Da komme ich in Konflikt. Da ist es sozusagen immer wie automatisch geregelt worden. Jetzt plötzlich ist es teilweise unter der Herrschaft des Ich, aber doch nicht so ganz. Und da wird es schwierig. Also das heißt, da fängt es an, so problematisch zu werden. Also die ganze Sinnlichkeit vor allem wird problematisch. Weil sie den Willen mitreißt noch. Der Wille ist nicht getrennt. Am Ende dieser Zeit stehen wir da, dass wenigstens der Wille unabhängig davon sein kann im Idealfall. Dass ich sage, ich sehe das, ich empfinde zwar ganz stark was davon, aber deswegen muss ich nicht gleich darauf losstürzen, sondern den Willen kann ich separat davon handhaben. Aber Gefühl und Denken ist da noch sehr ineinander. Und wenn man denkt, dass Gefühl eben für unser Tagesbewusstsein dasselbe ist, was in der Nacht die Träume sind, das ist nichts anderes, das ist genau dasselbe. Wenn wir Gefühle entwickeln, träumen wir bei Tag, wir erleben es noch nicht als Bild. Das ist genau dasselbe. Wenn wir es in der Nacht anschauen, ist es Traumbild. Das ist genau dasselbe. Wenn man ein bisschen sich beobachten kann, merkt man das auch, dass man eigentlich im Gefühlsleben dauernd träumt. Da schweben dauernd Bilder vorbei.
Volker.
Ja.
Ist da die Gier entstanden, auch mit der Empfindungsseele?
Im Grunde ja.
Die Gier.
Okay. Ja, im Grunde ja. Also das überhaupt alles, was man so als Sünden und dergleichen bezeichnet, das war vor allem da einmal seine Wurzeln. Weil bis dahin ist es relativ noch sozusagen naturgemäß geregelt. Natürlich, es gibt weite Übergangszeiten, das ist schon klar, aber da fängt es an, wirklich problematisch zu werden. Da ist auch wirklich das Ich, dass das schuldig werden kann dabei, sozusagen in Wahrheit. Weil ab dem Moment, wo das Ich anfängt, mit dem zu arbeiten, kommt es immer mehr in seine Verantwortung. Solange es nur Instinkt macht, bin ich im Grunde so genauso wie das Tier nicht verantwortlich dafür. Und daher sind auch gewisse Dinge, die in der Vergangenheit so, das kann man doch nicht machen, die waren damals normal und da hätte niemand was gefunden. Und sie waren auch nicht in dem Sinn böse, sondern sie waren im Ausdruck des, sagen wir mal, gesunden Instinkts. Auch wenn es für uns vielleicht grausam oder sonst was erscheint, aber das ist halt. Im Naturgeschehen zählt das Individuum nichts zum Beispiel. Das heißt, da zählt die Gruppenseele, da zählt der Erhalt der Gruppenseele und wenn da Individuen untergehen dabei, das ist halt kein Problem. Für die Gruppenseele ist das kein Problem. Ja, das ist ein Glied, das halt abgeschubt wird, wie man sich die Haare schneidet. Das ist, da zählt also die Empfindung des einzelnen Individuums, zählt da sozusagen nichts. Also das kann man nicht mit dem gleichen Maßstab beurteilen wie heute. Wenn man das in die heutige Zeit bringt, ist es eine Katastrophe. Aber die eigentliche Problematik ist ganz richtig, die fängt da an. Und daher ist es eben die Zeit der großen Gesetzgebungen und so weiter. Also eben der moralischen Gesetzgebungen vor allem. Also nicht der juristischen Gesetzgebungen, sondern der wirklich moralischen. Weil unsere heutige Juristerei hat ja nichts mit Moralregeln zu tun. Das sind Regeln, die man festsetzt, um das Leben zu ordnen und wo auf einen Ausgleich von Interessen halt von mir aus geachtet wird, aber es hat mit Moralregeln nichts zu tun im Grunde. Das sind von uns gesetzte Dinge. Da sind es Moralregeln sozusagen im Grunde, also eben wie die 10 Gebote oder irgend sowas. Also das war ganz notwendig zu der Zeit, verbunden mit harten, drakonischen Strafen und so weiter. Weil die Einsicht natürlich noch nicht da ist, der Einzelne kann noch nicht empfinden, warum das Gesetz so ist. Weil eigentlich mein Trieb treibt mich woanders hin, aber der Pharao diktiert mir halt, ich muss anders machen und weil ich ihn fürchte und verehre und ohne ihn nicht leben kann, halte ich mich halt dran sozusagen. Oder wenn nicht, dann wäre ich halt entsprechend gezüchtigt, dass ich es tue. Also auch mit dem Mittel wird gearbeitet. Gibt es ja immer noch Bereiche heute, wo das versucht wird. Also im Mittelalter war das ein bisschen in die Neuzeit hinein. Also wenn man schaut, also England oder was in der Neuzeit, die Hinrichtungen oder was und die Foltern und das alles, das reicht weit, weit hinein. Und das ist eigentlich alles, spielt sich auf der Ebene im Grunde ab.
Gibt es auch.
Ja, und das gibt es heute auch noch, also ist richtig, ja. Aber das heißt, da bewegen wir uns auf Ebene. Da sind wir nicht einmal noch wirklich da.
Die Bewusstseinszelle auch noch ein bisschen schreibt?
Ja, naja, gut, also die Verstandes- oder Gemütszelle hat was zu tun mit der Verwandlung des Ätherleibs. Der Ätherleib hat eben auch was mit den Gefühlen sehr stark zu tun. Die Gefühle weben eigentlich da so dazwischen, zwischen Ätherleib und Astralleib. Das Verstandesmäßige ist dann mehr das rein Ätherische. Da wird es rein die ätherischen Bildekräfte und wenn es mehr ins Astralische geht, dann formt es halt sozusagen seelische Bilder, den Traumbildern endlich, die dem Tagesbewusstsein mit Gefühl erscheinen oder als Gefühl erscheinen. Also das heißt, das ist der Bereich, wo die Verstandes- und Gemütsseele ist. So, wenn es jetzt wirklich voll und ganz bis ins Physische hineingeht, die Arbeit, wo das Ich eingreift, dann entsteht die Bewusstseinsseele. So, und jetzt, also das heißt, Tätigkeit des Ich mehr oder minder unbewusste Umwandlung des physischen Leibes erzeugt. Also die Bewusstseinsseele. Die Feinheit ist jetzt noch, während diese großen Dinge, also physischer Leib umgewandelt würde, Geistesmensch. Bei der Bewusstseinsseele, bei der Verstandesseele, bei der Empfindungsseele ist es so, dass diese alle drei eigentlich nur, wie soll ich sagen, als Bilder im Astralleib leben. Das heißt, das Ich ist zwar tätig an dem physischen Leib zum Beispiel, aber die Bewusstseinsseele ist jetzt nicht der umgewandelte physische Leib, sondern ist sozusagen das Bild, das davon im Astralleib erzeugt wird. Das heißt, die seelischen Wesensglieder leben alle drei im Astralleib. Das ist jetzt noch die nächste Komplikation. Also
erleben tun wir trotzdem im Astralleib.
Ja, wir erleben es da drinnen, genau. Genau.
Obwohl es am physischen Leib
arbeiten. Obwohl wir am physischen Leib arbeiten, erleben wir es da. Und da drinnen lebt sie sozusagen auch und ist tätig. Das heißt, ich erzeuge dadurch, dass das Ich am physischen Leib arbeitet, verändere ich etwas zugleich im Astralleib und das wird die Bewusstseinsseele.
Kurz jetzt noch.
Ja.
Also jetzt der Astralleib im Ganzen hat jetzt einen Teil, das
genau.
Ist mein unbewusst
genau. Das
individualisierter
ist das.
Teil und der bleibt mir auch und löst sich nicht auf. Nur der andere, größere Teil
so.
Löst sich auf, oder?
Jetzt wird es noch komplizierter. Das ist einmal jetzt das, was wir als Seele, im engeren Sinne als Seele bezeichnen können. Diese drei Seelen sind zusammen. Also die drei, das ist also Seele als Ganzes. So. Jetzt sind wir genau bei dem Punkt, wo wir am Anfang vorher gesprochen haben, irgendwie von was sie auflöst oder was du gesagt hast, das Ego ist vielleicht also, das, was sie ja, auflöst und so weiter. Ja, das hat nämlich auch sehr viel mit dem Ego zu tun in Wahrheit. Das könnte man also auch als das zusammenfassen. So, was passiert jetzt nach dem Tod damit? Das stimmt schon, mit dem allen hat das Ich was zu tun gehabt, das heißt, es wird nicht ganz verschwinden. Es ist aber nur eine sehr unbewusste Tätigkeit. In Wahrheit, am meisten löst sie auf von der Empfindungsseele, da ist fast alles weg, sehr bald nach dem Tod. Von der Verstandes- und Gemütsseele auch sehr viel. Erst in der Bewusstseinsseele, der Teil, wo sich das Bewusstsein bereits aufs Geistige zu richten beginnt. Also das fängt schon dort an, wo ich ganz bewusst Gedankenkontrolle oder sowas mache. Das kann man systematisch üben, so wie wir es halt tun, oder teilweise durch die Entwicklung der Bewusstseinsseele überhaupt machen das die Menschen bis zu einem gewissen Grad auch, ohne dass sie es so nennen, weil sie einfach ihre Gedanken bis zu einem gewissen Grad kontrollieren müssen. Es ist halt nicht ausreichend, um sehr weit zu kommen, aber immerhin, sie machen damit etwas, das ihr Bewusstsein aufs Geistige richten. Und das ist eigentlich erst das, was wirklich die unsterbliche Seele ausmacht. Das heißt, das ist nicht was, was von Haus aus gegeben ist in der Menschheit. Das Ich ist auf jeden Fall unvergänglich. Also das Ich ist davon nicht betroffen. Nur Seele heißt, weil die baue ich mir im Grunde in jedem Erdenleben wieder neu. Weil ich fange an, ich werde mit einem Astralleib geboren, mit einem Ätherleib, mit einem physischen Leib, so, und da zieht jetzt das Ich ein und fängt an, wieder zu werken. Und baut sich wieder seine Seele. Die wächst langsam im Laufe des Lebens, hoffentlich. Das heißt aber, wenn ich nur ein bisschen zurückgehe in der Menschheitsgeschichte, ist das meiste davon mit der Inkarnation dann wieder fort und im nächsten Leben geht es neu an. Es ist zwar das Ich da, das bringt sein Karma mit, alles klar, und es baut sich eine neue Seele und die ist wieder ganz anders als die vorher. Natürlich, Karma wirkt da innen mit, also das heißt, es hat was zu tun mit dem, aber in meinem inneren Erleben nehme ich im Grunde nichts mit aus der vergangenen Inkarnation, sondern das ist neu jetzt wieder auf die eine Inkarnation beschränkt.
Nichts? Du hast vorhin gesagt, ein bisschen was schon auf der Bewusstsein sehen.
Ja, ich spreche jetzt von früheren Zeiten.
Früher,
wo die Bewusstseinsseele noch nicht ausgebildet war oder noch sehr wenig ausgebildet.
Heute schon.
Der Herz, und das findet man in der Philosophiegeschichte deutlich, wo ist der Übertritt ins Bewusstseinsseelenzeitalter? Dann beginnt der Neuzeit etwa. Also 15. Bei Steiner 1413 oder was, also der Zeitjungfrau von Orleans. Hat natürlich schon ein bisschen vorher jetzt vorbereitet, also im Hochmittelalter, namentlich die Hochscholastik oder so, ist schon ein sehr, sehr starker Schritt in Richtung Bewusstseinsseele aufs Geistige richten. Das ist nicht nur mehr bloß Verstandesseele. Und da gab es den großen Streit in Hochscholastik, Thomas von Aquin, der vertritt also die individuelle menschliche Seele. Während es praktisch zur gleichen Zeit den Averroes gab, das war ein arabischer Denker, der viele Anhänger in Europa aber hatte, der sagt, aber nein, es ist doch in jedem Menschen der eine göttliche Geist, der wirkt. Das, was als Geist im Menschen wirkt, ist in jedem der eine göttliche Geist. Und das war die Anschauung, die eigentlich bis zu der Zeit im Wesentlichen richtig war. Das, was es, weil da kommt das eigentlich Geistige richtig so bewusst erst herein. Da kann es erst bewusst hereinkommen. Das heißt, alles, was vorher war, hat, soweit es bewusst war, der göttliche Geist gewirkt in mir, den Menschen. Und das heißt, der genial begabt hat, dann war es der göttliche Geist, der in ihm gewirkt hat. Und jetzt fängt aber an die Individualisierung. Da beginnt in Wahrheit erst die Unsterblichkeit der menschlichen Seele. Das heißt, dass von der einen Inkarnation, von dem Seelischen wirklich etwas weitergeht. nicht nur das Ich, das als Kern dahinter steckt. Und das ist noch was anderes. Das ist der Schritt, der dann irgendwann auch dazu führen wird, dass die Kontinuität, also das heißt der Überblick über die Inkarnationen da sein wird. Daher ist das beim Steiner also ein Riesenthema. Es ist das Kernthema der Anthroposophie, ist die Karma-Geschichte und Reinkarnation in Wahrheit. Und mit dem wollte er eigentlich von Anfang an losziehen. Nur da haben sie alle das große Zittern gekriegt, das konkret worden ist.
Also er wollte,
er wollte ziemlich gleich am Anfang wollte praktische Karma-Übungen machen. Das heißt also, Geisteswissenschaft, so wie es jetzt ist, dass der Kern ist, bewusst im Karma werden. Das heißt, wo sind die karmischen Verbindungen aus der Vergangenheit, wie gehe ich mit dem um, weil eigentlich im Grunde nur damit eine soziale Gemeinschaft im heutigen modernen Sinn zu begründen ist. Wenn ich das nicht durchschaue, dann ist es schwierig. Das heißt, also, das ist die primäre Aufgabe. Na, da haben es alle, auf keinen Fall. Also, dann hat er das im Grunde auf lange, lange Zeit verschoben und nur sehr allgemein darüber gesprochen. Über die allgemeinen Gesetzmäßigkeiten der Reinkarnation, weil als Grundthema war es ja da auch bei den Theosophen, nur eben konkret. Im individuellen Fall werden die Drums, also ein Horror gehabt davon.
Was im Menschen wird sich da dagegen, kann man das auch geisteswissenschaftlich ergründen? Was im Menschen, das sagt, nein, will ich nicht, das Ego?
Ja, das Ego.
Mag das nicht.
Weil das mag das gar nicht, weil das wird natürlich jetzt dann ziemlich zerzaust dabei.
Also nein,
klar.
Zerlegt.
Das wird nicht so voll zerlegt. Das ist richtig und sehr schmeichelhaft, das kommt dabei nicht raus. Aber wenn man also mitkriegt, was man alles aus den alten Inkarnationen mitschleppt, was gewaltig ist im Grunde man muss sagen, es ist auch tatsächlich sozusagen gefährlich, wenn man unreif an das herankäme, weil man dann einfach völlig zerstört ist im Grunde. Weil dann kommt man erst darauf, wie übel das eigentlich ist, was wir da mitschleppen. Ich meine, Steiner sagt ganz deutlich, im Bewusstseins-Seelen-Zeitalter, es gibt keinen Menschen, der auf der Höhe des Bewusstseins-Seelen-Zeitalters steht, der nicht zum Allerärgsten fähig ist. Keinen. Weil er das alles mitbringt aus der Vergangenheit. Das heißt, die schlimmsten Grauslichkeiten, zu denen sind wir fähig. Wir haben sie da drinnen. Weil wir sie in unserem Karma drinnen haben, einfach. Aus unserer Vergangenheit. Und wir werden noch lange brauchen, um das aufzuarbeiten. Es ist nur zum Glück, ist halt noch die weise Führung da, die das Ganze nur dosiert, herausbringt, dass wir es aufarbeiten. Aber alle diese karmischen Impulse, die eben noch nicht geklärt sind, die stecken als Zeitbombe, ticken die in uns. Und ich sage immer, wenn es heute heißt, wenn passieren ja genug grausliche Dinge, wo man sich sagt, kann ein Mensch sowas, wie kann ein Mensch fähig sein, sowas zu machen, hört man doch so oft. Dann sage ich immer als Nachsatz, die Frage gilt eigentlich zu klären, warum es nicht viel mehr machen. Ja, das ist der Punkt, weil als Potenzial liegt es drinnen. Da brauchen wir gar nicht so ein Verrückter und sonst oder sowas. Ich meine, der ist halt aus irgendeinem Grund, was ihn jetzt nicht von der Verantwortung freispricht, aber dort hinkommen, dass das halt herauskommt. Aber wir brauchen nicht glauben, dass das nicht in uns drin steckt. Und Geisteswissenschaft heißt auch eben, sich mit dem auseinandersetzen. Und das wollten die Theosophen damals gar nicht, wollen manchmal die Anthroposophenheit auch nicht, vor allem wenn sie es dann selber betrifft. Weil da ist schon geistige Welt, ist lieber Harmonie und sozusagen Engel singen und rosa Wolke, aber das ist dann der Luzifer, der da überschwebt.
Wenn ich dann daran gearbeitet habe und meine Gräueltaten überschauen kann, meine karmischen Lasten, wo schaue ich da? Schaue ich da in meinem Ich oder schaue ich in einem allgemeinen Pool?
Naja,
wo trage ich das?
Na, ich meine, wir bringen es uns einmal im Astralleben unter, da sind die ganzen karmischen Sachen mehr drinnen. Die stecken da drin und die lernen wir halt dann einmal sehen. Also wenn wir uns einen Astralleben bauen wir die ganzen karmischen Sachen da hinein. Die stecken einmal da drinnen. Und der Astralleben ist es auch, der uns zu unserem Schicksal im Grunde hinführt. Also der ist so gescheit, dass er uns jetzt auf die Bananenschale führt, auf der wir ausrutschen oder sonst was. Oder der uns halt bei Rot über die Kreuzung fahren lässt und dann bauen wir einen Unfall oder wie auch immer. Das ist der. Weil der sagt, in deiner Kammer liegt das jetzt, macht das jetzt. Der ist ja unheimlich intelligent auf einer Seite. Also auf der anderen Seite unheimlich triebhaft, auf der anderen Seite unheimlich weisheitsvoll. Also der hat ein ziemlich breites Spektrum drauf. Und der ist heftig, nicht? Weil unser Ich ist da so der kleine Jockey auf einem Malzmammut, sitzt der drauf, das da unten herumdüst.
Bild. Jockey auf einem Mammut.
Du, welcher Literatur ist es eigentlich von Steiner, die jetzt genau auf dieses Kamische eingeht?
Naja, die Kammervorträge wird schon etwas griffiger, ja.
Aber das ist ja nur Gesetzmäßigkeit,
ne? Naja, er bringt da zumindest schon konkrete Beispiele, aber halt auch noch immer nicht so weit, dass er natürlich jetzt die Einzelnen, die vor ihm sitzen, anspricht. Ich meine, erstens kann es natürlich nie so gehen, dass man sagt, na, du warst in der vorigen Inkarnation der und der, also schau zu, das kann es nicht sein. Es kann nur dorthin führen. Und da sind schon Übungen angegeben, auch in den Karma-Vorträgen, wie man vielleicht dorthin kommt, also das eigene Karma anzuschauen.
Und wo ist es noch mehr?
Nein, in den Karma-Vorträgen am meisten. Da ist schon genug verstreut, also an Übungen, die Dinge. Und dann natürlich letztlich auch die ganzen Übungen von mir in den Klassenstunden oder sonst würden dort auch hinführen. Ich sage Gott sei Dank, tut es in den meisten Fällen eh nicht, weil es zu oberflächlich aufgenommen wird. Weil sonst war es wahrscheinlich eher Katastrophe. Weil dann wird man mit Dingen konfrontiert, die wirklich unerfreulich sind. Und die existenziell sein. Es ist eben einfach nicht so, dass man Geistesschulung dann so bequem sagt, ja, ich mache jetzt wieder Geistesschulung und sonst lebe ich friedlich vor mich hin. Ich meine, Geistesschulung betreiben heißt sie mit vollem Bewusstsein auch in das eigene Karma hineinzustürzen und in die Erfüllung desselben hineinzustürzen. Das heißt, das, was dadurch vielleicht sonst über ein paar Inkarnationen ausgeglichen wird, heißt Geistesschulung, heißt, ich suche, wie kann ich das schneller ausgleichen. Und das heißt, es bringt mich in alle möglichen Situationen, die mich in Schwierigkeiten bringen, in heftige Schwierigkeiten.
Ach, nicht nur auf.
Ja, eben, ja, klar.
Das ist eine Höllenfahrt.
Das ist eine absolute Höllenfahrt. Also, das heißt, gemütlich ist das nicht. Und also es muss einem klar sein, dass es wirklich existenziell ist. Es geht einfach sozusagen unter Anführungszeichen gesprochen um Leben und Tod.
Aber dafür machen wir dann die Mysterien dran. Wenn man zuschaut und sieht, dass das echte Menschen machen können und durchstehen.
Irgendwie. Ja, natürlich.
Das ist ein Sinn vielleicht.
Natürlich. Ich meine, die andere Seite ist, wenn wir es so bewusst machen, wie es Steiner intendiert hat, gibt es genug Werkzeuge sozusagen, um damit auch umzugehen und damit fertig zu werden. Und ich muss sagen, man muss Gott danken, der anthroposophische Einweihungsweg, wenn man so nennen will, ist ein unheimlich langsamer und sehr vorsichtiger in Wahrheit. Nein, es gibt viel schnellere Wege, jetzt, wo man zu allen möglichen geistigen Erlebnissen kommen kann. Welche Qualität sie haben, ist jetzt ein anderes Kapitel, aber da gibt es 100 andere Wege, wo das auch zugeht. Dann machst du 3 Wochen in Seminare und siehst Hellsicht und irgendwas. Das ist kein so ein riesiges Problem. Nur, ob dir das im Leben irgendwas bringt oder weiterhilft, ist meistens sehr zweifelhaft. In der Regel ist es gefährlich, weil du dann an Dinge herankommst, für die du eigentlich noch nicht reif bist, sie zu sehen. Der anthroposophische Weg sorgt eigentlich dafür, dass du nur die Dinge siehst, für die deine Ich-Kraft ausreicht. Also da muss man schon wirklich viel falsch machen, dass nicht funktioniert. Ich meine, dass es trotzdem gewisse Gefahren hat, zeigt die ganze Entwicklung der anthroposophischen Bewegung und der Kämpfe und Schwierigkeiten darin haben, die teilweise Ausdruck dessen sind. Dass da einfach Dinge nicht bewältigt wurden, die bewältigt hätten werden müssen.
Ja, also mich schaudert, wenn ich denke, so in unserem Leben heute, wenn ich einen Fehler gemacht habe, ja, und den finde ich als gravierend, der beschäftigt mich Wochen, Tage, Monate. Ich erinnere mich immer wieder und ich bin am Boden. Das sieht keiner. Ja,
ja, ja, ja.
Ich weiß es. Ja. Und er nagt, dieser Fehler nagt an mir. Und ich bin böse mit mir, dass das geschehen ist. Und wenn ich jetzt aber verglichen mit dem, was du jetzt erzählt hast, ja, was da alles steckt, ja, ist das eigentlich nichts, also eine Kleinigkeit, was mich so down machen kann. Ja? Da überlege ich mir schon, ob ich mich da hinwagen darf.
Ja, ja, natürlich. Ja? Natürlich. Im Steiner sagt er immer eines ganz wichtig bei den ganzen Übungen, da leitet er die abendliche Rückschau, so dass man eben wirklich schaut, was habe ich gemacht, was ist passiert, was ist schiefgegangen vielleicht von mir aus. Aber es steht immer Rückblick ohne Reue. Nicht so, oh gut, du hättest lieber besser gemacht. Nichts. Lern was daraus und mach's nicht einmal besser. Versuch's zumindest. Was passiert ist, ist passiert. Trag's eh in dein Kammer mit. Ist schon klar. Aber du kannst das nicht einfach eh nicht loswerden. Also es sind in dem so, mehr Culpa, mehr Maxima Culpa. Deswegen ist auch nicht weg. Das nutzt noch nichts. Also ich muss nur schauen. Beim nächsten Mal, vielleicht kann ich dann ein bisschen besser, ein bisschen bewusster und das abstoppen, bevor es wieder passiert. Weil das Schicksal neigt auch dazu, gerade mit dem, was wir karmisch haben, uns immer wieder in das selbe Fettnäpfchen treten zu lassen. Das, immer, weil das Fettnäpfchen wird nur immer größer mit der Zeit. Also die Kunst ist halt dann zu merken, gut, also vielleicht passe ich das nächste Mal ein bisschen besser auf und mach's geschickter. Das, weil die Vergangenheit nützt mir nichts, ich kann es dadurch nicht auslöschen. Also da kann ich noch so viel mich geißeln. Ich muss lernen für die Zukunft daraus. Das ist, also das heißt, auch sich so weit vergeben zu können, nicht zu sagen, wie böse bin ich, wir sind es. Das nutzen wir, das muss man akzeptieren. Punkt. Und das gilt eh für alle, das gilt auch für die großen Eingeweihten. Also das sind ganz wenige, die so weit sind, dass sie aus sich heraus nichts mehr karmisch auszugleichen hätten. Das sind wirklich ganz wenige. Es gibt solche, die trotzdem sich inkarnieren, weil sie hier auf Erden einfach eine Aufgabe erfüllen wollen, die es aber für sich nicht mehr müssten. Und sich nicht mehr inkarnieren zu müssen, physisch heißt, dass das Erdenkarma abgeschlossen ist, weil vorher geht das nicht. So lange muss ich her, bis das bereinigt ist. Aber das Wichtige ist, eben mit dem auch leben zu können. Ich habe einfach noch sehr, sehr viele Flecken in mir und sehr viele Aufgaben, die zu lösen sind. Und ich meine, das Dramatische sozusagen ist, ich kann, wenn ich das einmal irgendwo, sag ich mal, Zipfel die Tür geöffnet habe, zumachen geht dann schwer. Ich weiß, da ist was dahinter. Das kann man dann noch so oft einreden, da war nichts. Es nagt. Also wenn man mal auf einem gewissen Punkt ist, dann muss man im Grunde weiter tun. Sonst macht man sich das Leben unheimlich schwer. Und das heißt, Honig lecken ist es nicht nur. Es hat schon den Ausgleich, dass es natürlich sehr viele positive Kräfte auch bringt und anzieht und dass es sehr viel Hilfe und Unterstützung auch gibt. Wir sind nicht alleine. Ich meine, wir können durch unser Ich, letztlich haben wir Zugriff zur ganzen geistigen Welt und sie steht für uns bereit, wenn wir es wollen, im Grunde. Nur sie macht es nicht mehr einfach für uns ohne unser Zutun und ohne unseres bewussten Wollens. Also die Zeit, wo uns sozusagen die Engel brav dorthin führen, auf das Maß, was uns gerade gedeihlich ist, in dem Moment, wo ich aus dem Ich anfange, es bewusst zu tun, dann übernehmen wir den Part. Und das hat entscheidende Einflüsse auch auf die Hierarchien über uns. Ich weiß nicht, mein Lieblingsbild, ihr kennt das schon. Das, das Kreisel mit, ich weiß nicht, von welcher Seite, so der, glaube ich, da ist so ein Ding und da ist so ein, so in ungefähr Tafelzeichnung. Eins ist gelb, eins ist grün oder so. Kein Mensch weiß, was das soll, wenn er das anschaut. Und er will damit nur andeuten, an uns Menschen liegt es, ob sich die, namentlich die Engelwesen, die über uns sind, ob sich die aufwärts entwickeln können. Nämlich, das ist dann der Fall, wenn wir diese karmischen Aufgaben langsam selber übernehmen, weil die sind dafür zuständig, das jetzt einmal für uns in die Hand zu nehmen. Dann können sie sich aufwärts entwickeln. Wenn wir das verweigern, ziehen wir sie hinunter, weil wir sie einfach an eine Aufgabe binden, die für sie gar nicht mehr da sein sollte. Sondern sie sollten eigentlich schon frei sein für andere Tätigkeiten. Und dann, das heißt, wir ziehen sie hinunter. Und das ist ein Riss, der dann letztlich aber durchgeht. Das muss man sich auch noch vorstellen, weil das zieht dann die Hierarchien drüber herunter und so weiter. Und was passiert dadurch im Endeffekt? Und wird auch bis zu einem gewissen Grad passieren, weil nicht alle Menschen auf Erden das Entwicklungsziel erreichen werden. Das steht jetzt gar nicht so definitiv irgendwo bei Steiner, ist aber die ganz klare Konsequenz, was entsteht bei denen, die das Entwicklungsziel nicht erreichen. Am alten Mond waren das die damaligen Engelwesen, die damals ihre Menschheitsstufe durchgemacht haben, die sind luziferisch geworden. Das heißt, sie sind Widersacher geworden. Auf der alten Sonne waren es die, die jetzt arimanisch sind, und da sind es die Asuras, die dann noch in der Zukunft eine Rolle spielen werden. Das heißt, es gibt Wesenheiten, und der entscheidende Punkt, wo Widersacherwesenheiten entstehen, ist immer die, die mit der Ich-Entwicklung anfangen. Das heißt, die Ich-Stufe durchmachen. Jetzt sind es wir. Das heißt, es wird Menschenseelen geben, aus denen sich eine neue Widersachergruppe in der Zukunft,
die es noch nicht gibt, ne?
Die es noch gar nicht gibt.
Noch keinen Namen hat, oder?
Das wird kommen. Und die hat aber, weil jetzt fragt man sich, gut, da sind also die luziferischen entstanden, da unten, ja, aber es gibt, sagt Steiner, dann also luziferische Wesenheiten durch alle Hierarchien. Wo kommen die her? Wo kommen die her? Weil die Engelwesenheiten heißt auf der anderen Seite, die haben gar nicht in dem Sinn den freien Willen wie der Mensch. Sondern sie erfüllen einfach das, was von der Schöpfungsquelle kommt. Weil sie haben Geisterfüllung im Inneren und haben kein anderes Bestreben, als das auszuführen. Also die sagen nicht, na überleben wir das vielleicht, na morgen vielleicht, aber halt nicht. Nein, das geht für diese Wesenheiten gar nicht. Die Untersten fangen an, die Oberen herunterzuziehen. Und dann werden sie weggezogen eigentlich von der Schöpfungsquelle, dann beginnt für sie eine gewisse Eigenständigkeit, aber damit auch eine Widersachertätigkeit. Und das heißt, von unten geht es aus und das heißt, bis zu den höchsten Hierarchien hinauf entstehen dann zum Beispiel luziferische, arimanische Wesenheiten. Und jetzt sind wir langsam dran, die so eine Entwicklung einleiten. Also die Verantwortung geht eigentlich bis dahin. Wobei man immer wieder sagen muss, dass die Widersacher natürlich auch eine Aufgabe in dem ganzen Geschehen haben. Also es ist jetzt nicht nur als Manko zu sehen, sondern es ist auch eine gewisse Notwendigkeit dahinter. Aber es ist halt sehr dramatisch und vor allem fürs einzelne Ich ist dann schon sehr die Frage, welchen Weg es einschlägt.
Können wir das wirklich entscheiden, ob wir diese Funktion bekommen im Schöpfungsplan oder die andere? Ist das wirklich, können wir das? Weil so wie du es darstellst, zieht sich das vielleicht sogar unser Bewusstsein.
Ob ich eine Arbeit zur Zeit habe. Sicher, aber ja, die Besonderheit unseres Ich, das wir auf der Erde entwickeln, im Gegensatz zu dem Ich, also der Engelwesenheiten auf dem Mond, der jetzigen Erzengel auf der alten Sonne, der jetzigen Urengel auf dem alten Saturn, ist, weil wir wirklich ganz bis hinunter ins feste Erdelement gestiegen sind. Das heißt, in den Ort des Todes, wenn man so will, der Geistferne, der Absoluten, das ermöglicht uns, ohne jetzt gleich Widersacher zu werden, trotzdem eine freie Willensentscheidung. Also wir haben nicht sozusagen als einzige von den positiven Wesenheiten, nehmen wir mal also die positive Seite her, die Möglichkeit, diesem Willen zu folgen oder nicht. Das ist ein großer Unterschied. Weil bei denen, die luziferisch oder so geworden werden, ist sozusagen ein Betriebsunfall, der passiert ist, durch die sie in die Position gekommen sind, wo sie eben auch eine gewisse Selbstständigkeit oder eine gewisse Gegenläufigkeit erzeugen. Bei uns heißt Freiheit nicht zugleich Widersacher werden. Bei denen ist es ist es ein Herausfallen und dadurch entwickeln sie eine gewisse Freiheit. Bei uns ist sozusagen die Freiheit, weil wir auf diesen Ort hin versetzt sind, von vornherein vorgesehen, wenn man so will, oder möglich. Natürlich haben wir also viel auch mit den Widersachern zu tun und vieles läuft auf der Schiene, aber grundsätzlich ist die Möglichkeit wirklich der freien Entscheidung da. Aber das ist halt alles...
Und so ein luziferisches Wesen kann das dann überhaupt noch einmal irgendwann sich von dem...
Naja, schon. Ich meine, dadurch bedarf es der Erlösung dann dieser Wesenheiten, an der auch Mensch so dann einen wesentlichen Anteil hat.
Also wir können die Betriebsunfälle dann im Nachhinein doch wieder lange Dauer gut machen.
Im Prinzip ja.
Indem wir arbeiten wir auch an dem.
Genau.
Das ist schön eigentlich, versöhnlich am Ganzen.
Genau, ja, absolut. Daher ist eine Lösung der Widersacher nicht durchaus möglich. Also auch der Arimanischen oder was, das ist im letzten Drama dann so kurz angedeutet, wo der Weg hingeht.
Aber nicht vollständig, oder?
Nein.
Ja, und jetzt schon gar nicht jetzt, also das später irgendwann. Also das ist aber im Prinzip, ist es theoretisch zumindest möglich, dass bis dahin alles erlöst wird. Es muss nicht sein, aber es ist also noch nicht fix verbaut.
Ja, für die Schöpfung, die wir dann hervorbringen, brauchen wir auch ein paar Widersacher.
Das ist richtig, ja.
Da machen wir keine Sorgen.
Machen wir jetzt aber keine Sorgen. Ja, in diesem Sinne kommt viel auf uns zu.